ETC, Podcast für kreatives Schreibhandwerk mit Manuela Sonntag und Christine Schumann.
Dann herzlich willkommen zur heutigen Folge ETC. Wir machen heute wieder Workshop Talk, das heißt, wir reden einfach ein bisschen darüber, was wir im letzten Monat so gemacht haben, beziehungsweise welche Talking Points uns so einfach vorbeigeschwommen sind.
Yep.
War das ja zumindest so in den letzten Folgen.
Freestyle.
Und letztes Mal hatte ich nicht so viel zu erzählen. Ich hoffe, dieses Mal wird das ein bisschen besser. Schauen wir mal.
Okay.
Aber fang doch ruhig erstmal an.
Naja, was habe ich letzten Monat gemacht? Ich habe weiter überarbeitet. Ich bin fertig in Anführungszeichen. Dahingehend, dass ich das Papier drüber lesen hinter mich gebracht habe, was auch erstmal, ja, so ganz kurz irgendwie schon wieder so immer wieder Seelenkrise und so, von wegen so, oh mein Gott, dann bin ich, aber dann war es doch irgendwie so halb so wild, also ich scheine so ein bisschen Übung da drin zu kriegen, oder es ist auch, ja, nee. Ich denke, es ist einfach so, dass
man... Man muss den Scheiß so oft lesen, dass man irgendwann keine Lust mehr hat.
Ja, auch das einfach... Es ist ja auch ein gewisser Trauerprozess, der da stattfindet, so mit dem sich lösen von diesem Projekt so ganz langsam. Und da ich ja immer schon mal irgendwie so in vorauseilendem Gehorsam irgendwie haufenweise Gefühle manchmal habe... habe ich das halt jetzt alles schon irgendwie schön durchexerziert und bin auch so ein bisschen, ich habe das für die Nachwelt festgehalten, wie ich geguckt habe, nachdem ich den letzten Satz geschrieben hatte. Da habe ich irgendwie auch erstmal 10 Oha. Minuten gebraucht, um das zu computen und so. Das habe ich erledigt. Das war ganz nett. Dann habe ich, da habe ich, glaube ich, in der letzten Folge auch schon drüber gesprochen, dass ich Vokabular nochmal geguckt habe. Und das habe ich eingearbeitet. Das hat gar nicht so lange gedauert, wie ich gedacht hatte. Dann habe ich mich nochmal mit dann beschäftigt. Wie ich das ja auch gesagt hatte, aber ich habe mir aufgeschrieben, bis zu welchem Kapitel ich gekommen bin. Irgendwann hatte ich keinen Bock mehr, so vorübergehend, weil das halt dann rauszuformulieren, fällt mir unglaublich schwierig. Unglaublich schwer, weil ja, dann ist halt so mein Hilfswort, mein Go-To, mein Default. Und das verwende ich halt, weil ich zu faul bin, um andere Sachen zu formulieren. Nein, weil mir dann halt besonders leicht fällt. Und das rauszuformulieren ist halt nicht so einfach. Und außerdem wollte ich sowieso mit meinem Zeitlichkeitskram dann danach Ehe und während und diesen ganzen Kram wollte ich sowieso ja auch nochmal den Text durchgehen. Und dann dachte ich mir, wieso mache ich das eigentlich nicht alles auf einmal? Da geht dann wesentlich schneller. Beziehungsweise ich muss es ja nicht, warum soll ich es doppelt machen, wenn ich es auch nur einmal machen kann? Und so kommt es dann jetzt, ist es dann jetzt so, dass ich mit dem drüberhören, also nach nochmal eben letztes Mal Formulierungen gucken und irgendwelche fehlenden Kommas oder zu viele Kommas oder irgendwie so, wobei es ist illusorisch, dass ich irgendwie nach diesem Durchgang keine Kommafehler mehr drin habe, weil ich irgendwie so schon mehrere Stellen nochmal drüber geguckt habe. Also ich habe jetzt Text für Sensitivity Readings zusammengestellt und musste dann nochmal über die Szenen drüber gehen, beziehungsweise wollte nochmal drüber gehen, um zu gucken, ob ich nicht selber noch irgendwelche Kleinigkeiten finde, die man vielleicht besser machen könnte, und habe dabei halt auch so einige Stellen gesehen, wo ich mir dachte, so, da wäre ein Komma vielleicht gar nicht mal so schlecht. Aber...
Für die Leute, die sich damit noch nicht so richtig beschäftigt haben oder nicht wissen, was das ist, magst du mal kurz erzählen, wofür du ein Sensitivity Reading brauchst und wie du das gesucht hast und um welche Textstellen es geht?
Ja, also Sensitivity Reading ist so ein Angebot für Leute, die gerne darauf verzichten würden, mit ihren Texten irgendwelche rassistischen, sexistischen, ableistischen, ageistischen, klassistischen Exotismus, was wäre das, exotistischen Orientalismus, diesen ganzen Othering-Scheiß halt. Wer keinen Bock drauf hat, das irgendwie in seinen Texten fortzuführen, der dem ist halt so ein Sensitivity Reading dann das Mittel der Wahl, weil da halt Leute, die von diesen diversen Ismen betroffen sind, sich den Text halt mal angucken und sagen so, guck mal da und dort, das ist jetzt irgendwie ein offen rassistisch oder irgendwie eine Mikroaggression oder das ist asernd oder ne, halt diese ganzen schönen Dinge können dir dann gezeigt werden von Leuten, die sehr, sehr gute Antennen dafür haben, weil sie selber irgendwie tagtäglich unter diesem Scheiß leben müssen. Und ja, und da ich zu den Menschen gehöre, die gerne ihre Kunst nicht in den Dienst der Fortführung gesellschaftlicher Übel stellen möchte, habe ich mir halt Sensitivity-ReaderInnen gesucht. Beziehungsweise ich habe jetzt eine Readerin für die Teile mit Judith, also wo es um Jennas beste Freundin geht. Die ist schwarz, ihre Familie stammt aus Kenia. Und ja, das lasse ich von... Ich muss sie mal fragen, ob es ihr recht ist, wenn ich im Podcast sie namentlich erwähne. Das habe ich noch nicht getan. Beziehungsweise them, sorry. Ha. Ich habe es mir extra noch aufgeschrieben. Their Pronomen sind they, them. Wobei ich da auch noch mal fragen wollte, ob they das im Deutschen auch als they, them nehmen würden oder was anderes. Aber ich versuche jetzt mal, they, them dann durchzuhalten. Ja, und
ich glaube, in der deutschen Version ist das inzwischen aber auch einfach, das wird einfach mit S geschrieben.
Ja.
Das gibt es inzwischen, aber habe ich zumindest im Deutschen als Konstruktion inzwischen auch gesehen.
Okay, naja, jedenfalls dann habe ich auf Twitter gefunden und es gibt da aber auch noch eine extra dedizierte Seite dazu, sensitivity-reading.de. Ist sie, da findet man Leute, die sagen, die auch sagen, zu welchen Themen sie Sensitivity Readings anbieten. Und ja, da habe ich halt auch nach Leuten geguckt, die die Stellen drüber lesen könnten, die in Indien spielen. Da habe ich aber leider von den drei Leuten, die da in Frage kämen, leider keine Reaktion erhalten bisher. Jetzt habe ich eine Person angeschrieben, die auf Ostasien spezialisiert ist, was eine ganz andere Region ist, aber sie liest auch auf Exotismus und Othering und so. Das heißt, diese allgemeineren Dinge könnte sie mir auch daraus lesen. Und ja, sie habe ich jetzt angeschrieben und hat gleich geantwortet, dass sie prinzipiell würde sie das drüber lesen. Aber sie kennt auch zwei Leute, die einen Hintergrund in Ostindien haben und sie würde die mal anfragen, in Ostasien, also Indien, haben und würde die mal fragen, ob sie unter Umständen bereit wären, wo ich mich sehr drüber gefreut habe. Genau, ja.
Gutes und, Networking, immer gut.
Genau.
Ist immer sehr viel wert.
Genau, und die Sensitivity Readerin, die halt die Kapitel mit Judith macht, they arbeiten jetzt noch dran an diesem, haben mir gesagt, dass sie unter Umständen, dass they vielleicht Ende der Woche fertig sein könnten. Ich hoffe mal, dass...
Wie viel Text war das ungefähr? Weißt du das?
Da,
nur so aus freiem Interesse.
Das waren, glaube ich, 26 Seiten oder sowas.
Okay.
Also das war jetzt nicht so insgesamt, nicht so ein langer Teil Text. Und der Teil in Indien ist auch ungefähr so lang, alles in allem. Also ich habe jetzt nicht nur die Szenen genommen, in denen die tatsächlich in Indien spielen, sondern auch, beziehungsweise in denen Judith direkt vorkommt, sondern auch Szenen, in denen über sie geredet wird oder sie eben aus Perspektive der anderen Charaktere irgendwie beschrieben wird, weil da halt ja auch potenziell was drin sein könnte. Und so sind die Sachen halt länger geworden. Ja, aber bisher war mein Austausch mit meiner Sensitivity-Readerin für die Stellen mit Judith war sehr nett. Sie scheint ein bisschen verpeilt zu sein, was ich unglaublich sympathisch finde.
Relatable.
Hashtag relatable. Ja, und habe mich dann aber sehr darüber gefreut, als Sam mir dann geantwortet haben auf meine E-Mail und auch, dass they das wohl sehr zeitnah werden erledigen können. Weil wir hatten halt vorher drüber gesprochen und da hatte ich Sam nicht gefragt, wie they irgendwie Zeit in ihrem Zeitplan, Kalender wieder irgendwie Platz ist, aber anscheinend war da ein Plätzchen frei für meinen Text, was mich sehr freut.
Naja, gut, ich glaube, was mir in der Diskussion oder im Diskurs TM halt über Sensitivity Reading halt auch immer fehlt, ist so ein bisschen so diese Erkenntnis, dass es ja oft auch nicht unbedingt nötig ist, ein ganzes Buch nochmal zu einem extra, also sagen wir jetzt mal so, zu einem Extra-Lektorat zu geben. Weil dass halt viele Leute diese Kosten scheuen, kann ich ja auch irgendwo nachvollziehen. Ich bin ja einer der Ersten, der immer sagt so, ja, natürlich kostet das alles viel Geld. Und ja, natürlich sollte halt irgendwie veröffentlichen halt nicht nur reichen Menschen vorbehalten sein oder Menschen, die halt irgendwie super gut crowdfunden können oder so. Mhm. Aber die Wahrheit ist ja, oft ist es ja einfach so, dass ein Mensch als Sensitivity Reading das gar nicht alles abdecken kann, wenn es halt verschiedene Punkte gibt, auf die man halt irgendwie achten können müsste. Aha. Also jemand, der sich halt irgendwie mit, sagen wir jetzt mal, irgendwie Aggressionen gegen zum Beispiel Menschen mit Behinderungen auskennen, muss sich nicht unbedingt mit Rassismuserfahrungen auskennen und umgekehrt. Und zum anderen ist es ja auch einfach so, ich glaube halt irgendwie, dass oft das dann auch so ist, so ja, aber dann muss ich ja irgendwie mein ganzes Buch nochmal von jemand anderem lesen lassen. So ja, aber ist denn das ganze Buch dafür wirklich relevant? Oder geht es da tatsächlich nur um um diesen einen Charakter, der halt in diesen 5 Szenen irgendwie vorkommt. Und ja, natürlich muss man sich so ein bisschen Gedanken darüber machen, dass natürlich auch Referenzen bestehen können in anderen Kontexten, wenn der entsprechende Charakter gerade nicht auf der Seite anwesend ist. Aha. Aber selbst dann.
Ja.
Ne, also.
Ja, und ich muss sagen, ich war ja die ganze Zeit, also ich habe, seit ich irgendwie von Sensitivity Reading gehört habe, war ich sofort fest entschlossen, okay, das mache ich. Auch wenn es vergleichsweise teurer ist, jemanden dafür zu bezahlen, als niemanden dafür zu bezahlen und halt einfach zu hoffen, dass das irgendwie schon so passt. Und aber es ist schon so, dass ich dann, als ich meinen Text abgegeben hatte, es war schon so ein bisschen Bauchkrummeln, weil irgendwie, ich meine, ich bin sehr offen damit, dass ich wie alle anderen Menschen auch in einer rassistischen Gesellschaft aufgewachsen bin und entsprechend mir die als halt weiße Person, als was zumindest was Rassismus angeht, als Person, die halt auf der Seite der Begünstigten steht und nicht auf der Seite der Unterdrückten, na, ich halt entsprechende Scheiße auch in meinen Kopf so mit eingewachsen ist, so über die Jahre, über Medien, über alles Mögliche, obwohl ich mich immer aktiv auch dagegen gewehrt habe und das aktiv immer Scheiße fand. Und so, aber es ist schon komisch, dann jemandem deinen Text zu geben und zu wissen, auch alles, was da irgendwie jetzt noch an Rassismus drin sein könnte und an Mikroaggressionen und sowas. Es ist ja nicht so, dass du den Text jemandem gibst, damit diese Person dann kommt und sagt so, damit hast du mir wehgetan und das war scheiße und das war gemein und das war gemein und das war gemein, sondern es ist ja so, dass es ist ja eine freiwillige Entscheidung, das zu machen. Es zwingt mich ja niemand, das zu machen. Ich kann das auch lassen. Mhm. Ne? Es ist meine Entscheidung, das zu tun. Es ist meine Entscheidung, das wichtig zu finden. Es ist meine Entscheidung, mich so zu, ja, dass ich eben diese Sachen in meiner Kunst nicht drin haben will und deshalb entsprechende Schritte ergreife, um das rauszuhalten. Und die Person, die dann für dich das Sensitivity Reading macht, die sieht natürlich auch den Sinn und Wert von Sensitivity Readings und freut sich natürlich auch ein Stück weit über jede Person, die den Sinn und den Wert anerkennt und eben auch sich entscheidet, das machen zu lassen. Das heißt, es ist eigentlich eine totale Kooperation von zwei Leuten, die das Gleiche wollen. Und die Sensitivity Readerinnen sind ja auch, gehen hin und sagen, ja, ich möchte mir einen Text angucken, in dem potenziell rassistische Sachen drin sind, die mir wehtun. Und möchte dann sagen, ne, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass ich ihr irgendwie so einen Kaktus in die Hand drücke und sage, da, umarm den mal bitte für mich kurz. Und gleichzeitig halt auch irgendwie, ich meine, ich finde, so Leute, die irgendwie was Rassistisches sagen und dann den totalen Schmerz im Arsch raushängen lassen, weil sie dann irgendwie darauf aufmerksam gemacht werden und ihnen gesagt wird, so, das war jetzt vielleicht nicht so geil, das gesagt zu haben, die finde ich immer so ein bisschen albern, so. Diese Leute, die nicht damit klarkommen, dass sie irgendwie nicht perfekt sind und die nicht damit klarkommen, dass sie irgendwie nicht mehr das Privileg haben, unkommentiert solche Dinge sagen zu dürfen oder sagen zu können. Ich meine, das Privileg, sie weiterhin zu sagen, haben sie immer noch. Wir leben in einer Gesellschaft, in der jeder das Privileg hat, so ziemlich alles irgendwie zu sagen. Es ist halt niemand vor den Konsequenzen geschützt, die dann irgendwie in sozialen Kosten auf einen zukommen. Wo war mein Punkt? Mein Punkt war, dass ich halt auch so ein bisschen Angst vor dem Feedback habe. Weil ich habe mir.
Aber ist das nicht immer so, wenn man nach Feedback fragt? Das wäre jetzt so meine Gegenfrage. Also ich meine, ich sehe, dass das noch auf eine andere Art und Weise irgendwie verletzlich macht, aha, weil man sich natürlich. Ich glaube, das ist so eine menschliche Erfahrung. Man setzt sich nicht so gerne mit all seinen internalisierten Vorurteilen auseinander. Deswegen haben wir ja auch zwei ganze Folgen auf diesem Podcast dazu gemacht, welche es überhaupt gibt und ne, welche komischen Ausfahrten das Gehirn schon mal irgendwie nehmen kann, ob wir das wollen oder nicht. Aber ich glaube, prinzipiell ist so eine, nimm mal bitte diesen Text und dann sag mir alles, was dir daran nicht gefallen hat, Situation ja halt immer auch so ein bisschen verwundbar, oder?
Ja, es ist auf jeden Fall so. Es ist halt nochmal ein bisschen anders, weil beim Schreiben, ich weiß nicht, es fühlt sich irgendwie anders an. Ich meine, ich hatte in meinem Leben schon mehrere Momente, wo ich irgendwie so festgestellt habe, dass so, oh, was du da denkst, ist ja irgendwie rassistisch und ist ja irgendwie ableistisch oder fettphobisch oder ageistisch oder sowas alles. Und dann eben entsprechend darüber nachgedacht habe, warum denke ich das denn und was wäre denn eigentlich die realistischere und die liebevollere und die weniger beschissene Art und Weise, da drauf zu gucken. Und ich habe halt, als mir aufgefallen ist, dass Judith schwarz ist, habe ich mir halt viel Zeit genommen und Mühe gegeben, halt zu recherchieren und zu gucken, okay, was ist denn, was sind denn so Sachen, die schwarze Menschen sagen? Okay, das ist irgendwie an, wenn eine weiße Person, eine schwarze Person schreibt, was sind da so häufige Probleme, die auftauchen? Und was ist überhaupt mit, ne, so Tokenism und irgendwie, Klischees müssen ja nicht mal, das muss ja nicht mal explizit rassistisch sein, weil Tokenism ist auch was, dass Frauen und Behinderten und eigentlich jeder unterdrückten Minderheit irgendwie passieren kann, dass halt so ein Charakter in die Geschichte reingeschmissen wird, damit so ein Charakter in der Geschichte drin ist. Aber das ist halt, der steht dann halt so im Hintergrund rum und ist irgendwie, ne, kriegt dann noch irgendwelche positiven Vorurteile irgendwie zugeschrieben, von wegen ist ja irgendwie, weißt du, the Magic Negro und so, ne, die weise alte Frau und all sowas, aber alle anderen Charaktere sind irgendwie junge Männer. Die Geschichte wird nur von jungen Männern bewegt und die weise alte Frau hat immer für sie Zeit und ist jederzeit verfügbar und ist auch super an deren Problemen interessiert und trägt sämtliche Wertvorstellungen, die diese jungen Männer haben, mit. Außer natürlich die, die unser Held irgendwie überwinden muss. Und dabei ist, ist ihm die alte Frau ja so hilfreich und sowas, weißt du? Halt diese Dinge, wo man eigentlich, wo ich noch nachvollziehen kann, wie man als naiver Mensch irgendwie denken kann, dass das ist doch was Gutes. Ich habe da doch so jemanden drin. Und diese Person ist doch wichtig. Die macht doch was. Die hilft doch. Und die ist doch super toll dargestellt und so. Und hab mir halt große Mühe gegeben, eben nicht in Tokenism zu fallen. Und jetzt ist halt, denke ich mir, vielleicht habe ich es da übertrieben. Oder vielleicht habe ich irgendwie zu wenig drin. Und es gibt ja auch so einen Graubereich so in diesem Sensitivity Reading. Weil okay, manche Dinge sind offensichtlich irgendwie ein Ismus. Aber andere Dinge kommt es halt drauf an, die irgendwie, ja, weniger greifbar sind und wo man irgendwie sagen könnte, so, ist es ein Ismus? Ist es kein Ismus? Weißt du, halt so diese Grauzone. Und ich bin mir sicher, dass sich Teile von meinem Text in solchen Grauzonen bewegen und da hängt es halt jetzt dann von meiner Sensitivity-Readerin ab, was they halt dazu sagen, wie they diese Grauzone auslegen und was them mir dann als Feedback dazu gibt. Und halt natürlich so dieses, halt auch dieses Gefühl so, ich bin fast fertig mit diesem Buch. Bitte. Bitte gib mir jetzt keine großen
Löcher mehr auf.
Genau, zeig mir jetzt, mach bitte nicht noch so ein Fass auf. Bitte, bitte. Aber ich meine, ne, das ist halt, ne, will ich mit diesem Buch schnell fertig werden oder will ich mit einem guten Buch fertig werden? Und will ich irgendwie, ja, dass dieses Buch meine Wertvorstellungen möglichst gut wieder oder meinen Ansprüchen, die ich gerne an mich hätte, ne? Ich meine, das ist natürlich auch noch so eine Sache. Wann wird man seinen eigenen Ansprüchen jemals 100% gerecht? Das ist glaube ich, schwierig, es sei denn, man ist irgendwie so.
Das ist halt genauso wie dieses, ne, wann ist meine Kunst perfekt?
Aha.
Die Antwort ist nie.
Ja. Ja,
aber. Weil es halt auch irgendwie immer die subjektive Lesart gibt. Und der eine findet dieses Framing halt irgendwie blöd und die andere sagt aber, nee, aber das ist doch hier und da und dort und du musst doch nur dieses berücksichtigen und jenen Kontext und bla.
Mhm.
Also als Literaturwissenschaftlerin kann ich nur sagen, es gibt keinen Konsens.
Ja.
Never. über nichts.
Ja.
Von daher ist das halt schwierig. Ich denke allerdings, wie gesagt, dass das, also es ist jetzt halt nur so rein theoretisch vor mich hingebabbelt, ne? Aber ich glaube halt, dass sich viele Leute vielleicht, und da schließe ich mich auch selber gar nicht aus, sich mit so Sensitivity Reading noch so ein bisschen verwundbarer fühlen, weil wir das noch nicht so lange geübt haben.
Ja, auf jeden
Fall. Also Feedback ist ja so eine Übung. Mhm. Ne, so, wenn du das erste Mal deinen Text überhaupt jemand anderem gibst, dann ist das ein furchtbares Gefühl. Wenn du das erste Mal irgendwie von jemand anderem hörst, so hör mal, das funktioniert irgendwie nicht. Und das musst du nochmal komplett umstellen. Oder dieser Plot macht überhaupt keinen Sinn an dieser Stelle. Mhm. Oder dieser Character-Arc irgendwie ist total seltsam und funktioniert für mich überhaupt nicht. Das erste Mal, wenn das passiert, ist das irgendwie grauenvoll. Mhm. Und man denkt sich, und man hat halt irgendwie noch so das Gefühl so, oh, ich bin schlecht und alles ist furchtbar und bla. Und ja, das Selbstwertgefühl ist noch total mit seinem Schaffen irgendwie verwoben. Und wenn man das eine nicht hinkriegt, dann ist man als Mensch auch nichts mehr wert.
Ja,
und dann irgendwann machst du das ein paar Mal öfter und irgendwie kriegst du dann so ein bisschen Hornhaut auf der Stelle, ne, und stellst halt irgendwie fest, so, ja, okay, ne, passiert halt. Habe ich nicht gesehen, habe ich nicht genug drüber nachgedacht, habe ich nicht gemerkt, muss ich halt anders machen. Mhm. Und ich glaube, so mit der Zeit ist das immer so. Man kriegt dazu Hornhaut auf der Stelle und dann ist das nicht mehr so, dramatisch.
Ja, es ist halt auch, ne, je besser man darin wird, Probleme zu lösen und je mehr Selbstvertrauen man hat, was so Probleme angeht. Ich meine, ich habe jetzt meine letzte Arbeitsrunde, also meine letzte vier Arbeitstage, habe ich damit zugebracht, an einem Problem rumzunagen. Und das war jetzt so eins von diesen Problemen, ne, bevor ich die Nazi-Braut gelesen habe und irgendwie rausgefunden habe, so, okay, auf Lösungen zu warten ist eine dumme Idee. Oder es ist eine suboptimale Idee und es ist wesentlich zielführender, sich halt zielführend zu verhalten und zielstrebig zu verhalten. hätte mich dieses Problem über Monate in die Verzweiflung getrieben und jetzt hat es mich nur für 4 Tage in die Verzweiflung getrieben, was auch mehr als lang genug war. Und wo ich mir jetzt auch so denke, so, ich habe jetzt dieses Buch praktisch fertig. Wieso gibt es da jetzt diese 2 Dinge noch an dieser Stelle, an der ich meine, gut, ich hätte damit rechnen, aber darüber wollen wir später noch ausführlicher reden, aber ja, halt, eine Sache des Sensitivity Readings ist, dass da ganz klar inbegriffen ist, Änderungsvorschläge. Das ist fester Teil der Definition von Sensitivity Readings. Also du kriegst zurück ein Assessment, also eine Auswertung deines Textes. Was ist da drin? Wo ist das drin? Und dann eben Vorschläge, wie könntest du es anders machen? Wie könntest du es besser machen? Wodurch könntest du das ersetzen? Wie könntest du das anders formulieren? Wie könntest du das anders ausdrücken? Und ja, ich gehe mal auch davon aus, dass das so eine grundsätzliche Erklärung, warum dieses oder jenes ein Problem ist, auch nochmal dabei ist. Also du kriegst neben deinem Sensitivity Reading, es ist nicht nur so, dass dein Text dadurch besser wird, du wirst auch noch ein besserer Mensch.
Also, ja, beziehungsweise was ich halt auch wertvoll finde an so Sensitivity Reading Anmerkungen ist ja, dass oft auch irgendwie positive Vorschläge kommen, so nach dem Motto, so, hör mal, die Figur ist so, wie sie ist, vielleicht ganz okay, aber wenn du diese, jene und welche Sachen machen könntest, dann würdest du sie halt noch repräsentativer oder dann würdest du halt so ihre Identität noch ein bisschen stärker rausstellen.
Aha.
So Sachen, die man sich vielleicht selber gar nicht, die man sich selber nicht traut, wenn man nicht so weiß, ne, ist das jetzt schon zu viel, ist das jetzt wieder klischeehaft, bla bla bla.
Ja.
Und jemand, dessen gelebte Realität das ist, kann dir halt sagen, so, ja, aber hier, wenn, na, sagen wir mal, wenn deine Figur jetzt halt irgendwie aus Kenia kommt,
aha,
dann bau doch noch dieses, jenes und welches ein. Das ist halt für Leute, die aus Kenia kommen, so ein total nettes Gimmick, weil die sich darin vielleicht total wiedererkennen können.
Aha.
Und für alle anderen ist es egal, die können darüber hinweglesen.
Ja.
Weil solche Sachen finde ich halt auch immer wunderbar. Es muss ja nicht immer sein, so, hör mal, das ist kacke, du musst das ändern, sondern manchmal ist es ja auch so, hör mal, mach doch das noch zusätzlich. Das wäre doch irgendwie schön, das wäre doch irgendwie witzig.
Ja, ja, und ein Punkt ist, weil ich habe jetzt so irgendwie die Angst vor diesem Feedback besprochen. Ich muss sagen, ich habe größere Angst davor, dieses Buch zu veröffentlichen und dann irgendwie im Nachhinein festzustellen, dass ich da irgendwas mega Problematisches einfach übersehen habe, das da drin ist und dass mir das dann um die Ohren fliegt. Es ist sehr unwahrscheinlich, die Anzahl der Leute, die dieses Buch lesen werden. Und wie gesagt, ich hab wirklich dran gearbeitet, dass das Sensitivity Reading idealerweise nur noch so ein Proforma-Ding ist. Aber hier ist die Sache. Wenn du das Buch dann rausgibst und da vorne steht drin in den Danksagungen, danke an meine Sensitivity Readerin, bla 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 und bla bla bla, dann hast du deine Due Diligence getan. Du hast getan, was du tun konntest, um diesen Text okay zu machen in Sachen Ismus. Und wenn dann jetzt noch jemand ankommt und sagt, da ist aber das und das und das und das und das noch drin, dann kannst du sagen, okay, das tut mir leid. Meine Sensitivity-Readerin hat diese Dinge nicht angemerkt. So, weißt du? Und wenn
man natürlich aufpassen muss, dass es, weil ich das auch schon gesehen habe, so diese Reaktion von AutorInnen, dass es halt bitte nicht so sein soll, wie ich bin von allem Fehlverhalten freigesprochen, bitte Hate an meine Sensitivity Reader weitergeben.
So war das.
So läuft's nicht, es ist immer noch dein Baby. So war das. Du musst immer noch verantworten, was da. Nein, ich weiß, dass du das nicht so meinst, aber das fiel mir nur ein, weil ich das bei Twitter durchaus schon mal gesehen habe und ich mir dachte, nee, so funktioniert das nicht.
Ja.
Wir sind nicht bei den Katholiken, du wirst nicht all deiner Sünden enthoben und kannst dich dann irgendwie auf ein höheres Wesen berufen, wenn sich doch irgendwer beschwert.
Ja, aber es ist halt noch was anderes, ob du sagst so, tut mir, ne, es ist... Es ist überhaupt noch mal was anderes, wenn du sagst, oh, tut mir leid, wenn jemand ankommt und sagt, da ist ein Ismus drin, das ist da, wenn du sagst, tut mir leid, ne, die meisten Leute sagen, das stimmt doch überhaupt nicht, ist doch nicht empfindlich, dann zu sagen, es tut mir leid, ist schon mal Daumen hoch. Aber wenn du dann halt sagen kannst, es tut mir leid, meine Sensitivity Readerin hatte das nicht angemerkt. Willst du da noch stärker drauf eingehen? Ist halt so, dass du sagst, so hier, du rennst offene Türen ein. Ich hab's schon versucht. Mhm. Ich weiß, dass es da Probleme gibt. Ich hab's schon versucht. Das ist einfach ein anderes Selbstbewusstsein und auch einfach so eine andere Legitimation, weil so traurig es ist, aber dieser soziale Gerechtigkeitsbereich, da gibt's schon auch wie in jeder Gruppe irgendwie so toxische Unterströmungen, in die man halt irgendwie nicht reingeraten will. Und da zu sagen, so ja, ich habe dieses Sensitivity Reading gemacht, ist schon mal so ein bisschen so durch Schwimmflügel, das halt dich so ein bisschen über Wasser hält in diesem Kram, würde ich hoffen, weil es eben zeigt, es liegt nicht daran, dass du es nicht versucht hast. Es liegt nicht daran, dass du das Problem nicht anerkennst. Es liegt nicht daran, dass du kein Geld auf dieses Problem geschmissen hättest. Und das gibt einfach noch mal ein anderes Standing. Wenn du dann halt nicht scheiße drauf reagierst und sagst, oder schick deine Hate-Mails an meine Sensitivity-Readerin. Weil ich meine, das ist auch noch mal so ein Punkt. Ja, du hast das von einer Sensitivity-Readerin lesen lassen, die ihre eine Erfahrung, ihr einen Wissenshorizont, ihr eines Verständnis mit da drauf geguckt hat. So wie ein Buch niemals jeder sonst wie hergelaufenen Leserin gefallen wird, weil nicht jeder, der da drauf geguckt hat, irgendwie, du halt nicht 1000 Leute hast drauf gucken lassen, die noch 1000 Dinge finden konntet, konnten und es zum Teil halt, ne, ich habe eben von der Grauzone gesprochen. Es gibt halt eine gewisse Grauzone. Und unterschiedliche Leute sind unterschiedlich empfindlich. Und ich meine, es gibt auch sexistische Frauen. Und es selbst Feministinnen, ja, Hardcore-Feministinnen, können noch Sexismus in sich haben. Und dass da eine Sensitivity-Readerin drauf geguckt hat, heißt nicht, dass diese Sensitivity-Readerin ist nicht perfekt. Die ist kein perfektes göttliches Wesen, wie du es eben angedeutet hast. Die ist nicht repräsentativ für jede Unterdrückungserfahrung, die jede Angehörige dieser unterdrückten Minderheit jemals gemacht hat. Das heißt, es klar übersieht die auch Sachen. Und klar ist die vielleicht an manchen Stellen weniger empfindlich als andere und an anderen Stellen mehr empfindlich. Und es wird dabei immer noch wahrscheinlich kein Buch rauskommen, an dem sich niemand irgendwie stoßen kann. Ja, das ist halt.
Wie gesagt, das ist halt die Hälfte, also 50% von Lesen ist Interpretation. Und genau. Interpretation kommt halt immer aus deinem eigenen Kopf. Ja.
Genau. Und was jetzt.
Es gibt keinen Konsens. Never.
Genau. Was jetzt so ein bisschen so klingen könnte, als ja, wenn die eine Sensitivity-Readerin sowieso nicht alles findet, dann warum dann überhaupt ein Sensitivity-Reading machen? Weil sie ja, die offensichtlichen Dinge, die dir aber entgehen, weil du weiß und männlich und körperlich gesund und Mittelklasse und gebildet und privilegiert bist, bis zum Arsch hinaus, weil du die nicht sehen kannst, weil du auf beiden Augen blind bist in dieser Hinsicht, was jetzt auch ein ableistischer Vergleich war, weil du einfach du kannst es einfach nicht sehen, weil du, das sind Dinge, die muss man lernen. Selbst Leute, die in dieser Unterdrückung aufwachsen, sind nicht alle automatisch total woke. Und deshalb gibt es den Begriff der Wokeness ja überhaupt auch nur, weil Leute, die diesen unterdrückten Minderheiten angehören, halt auch in der Kultur aufwachsen, die sie unterdrückt und die sie als schlecht und negativ und all diese Dinge darstellt und minderwertig und was weiß ich was. Und die halt daraus auch erstmal ausbrechen müssen. Ja, und im Gegensatz zu privilegierten Leuten, die aus diesem Mindset ausbrechen und woke sind, haben sie halt die Angehörigen der Minderheiten halt die tatsächliche Erfahrung dieser Dinge und wissen, dass diese Dinge alle real sind und haben eine andere Perspektive drauf. Und ich weiß jetzt wieder nicht, worauf ich eigentlich damit hinaus wollte. Aber
wir wollten über das Argument sprechen, dass, wenn man sagt, aber das ist doch nur eine Perspektive,
genau,
dann kann ich mir das auch schenken.
Genau, und die offensichtlichen. Ich mein,
auf der anderen Seite ist es halt aber auch so eine Sache, dass du dich dann fragen musst, hast du dich mit dem Handwerksaspekt vom Schreiben überhaupt beschäftigt? Weil ich meine, ne, wenn du dein Buch einer Lektorin gibst, aha, dann ist das auch erstmal nur eine Person. Trotzdem würdest du nicht negieren, dass das Feedback dieser einen Person, die halt professionell sich mit dem Zeugs beschäftigt, was du machst,
genau,
irgendwie sein Geld nicht wert ist. Und wenn wir mal so wollen, ist ja Sensitivity Reading am Ende des Tages halt nur ein sehr spezialisiertes Lektorat. Es ja, tut genau dieselben ja, Dinge, die ein Lektorat auch tut, nämlich dir Vorschläge zu machen, wie du deinen Text besser machen könntest.
Ja.
Eben halt nur in einem spezialisierten Feld. Genau. Aber ansonsten funktioniert das ganz genau so. Von daher hat dieses Argument halt sowieso immer auf sehr wackeligen Beinen gestanden.
Definitiv. Also, und, ja.
Ne, es hat halt aber es ist halt genau so, ne, wenn du mit einer Lektorin zusammenarbeitest, der du halt irgendwie vertraust und der, von der du halt glaubst, dass sie deine Geschichten oder deine Vision deiner Geschichten versteht, dann heißt das trotzdem nicht, dass nicht am Ende des Tages, wenn du das veröffentlicht hast, jemand hinkommen kann und sagen kann, dieser Charakter ist aber voll flach und dieser Plot macht voll keinen Sinn, ja, weil XYZ.
Ja.
Er das halt komplett anders verstanden hat, als du es gemeint hast, eventuell. Mhm. Oder da was reingelesen hat, was da deiner Meinung nach überhaupt nicht drinsteht.
Ja.
Oder er sich halt an einem Detail festgebissen hat, was ihn jetzt halt dazu geführt hat, den ganzen restlichen Plot irgendwie auf eine Art und Weise zu lesen, die du gar nicht intendiert hast. Ja, davor schützt dich deine Lektorin auch nicht.
Ja.
Trotzdem ist ihr Feedback sehr wichtig und hilfreich.
Ja.
Und über, ja.
Ja,
anyway, und es gibt keinen Konsens, never. Genau. Es ist halt Literaturwissenschaft, was soll man machen?
Genau, und um dieses Thema dann mal abzuschließen, würde ich, es gab diesen...
Ja, ich bin mal gespannt, was du dann an Feedback bekommst.
Ja, ich
wenn
auch.
Du uns das so spoilerfrei irgendwie mitteilen kannst, fände ich das sehr spannend, ja, für die nächste Workshop-Folge.
Ja, auf jeden Fall, sehr gerne. Also ich werde die Sensitivity-Readerin fragen, ob das für sie okay, für them okay ist. Und dann, ja, wir werden sehen. Aber zum Abschluss dieses Themas, ich habe ja wieder Facebook-Profil, weil ich da so einen Schreibkurs mir angucken wollte. Und in dieser Schreibgruppe war halt auch, während ich da war, das anscheinend gab es diese Diskussion öfter und kam immer wieder und immer wieder.
Und da das war bei halt, Twitter genauso. Alle genau. 6 Monate wird dieselbe Sorge.
Ja, und da war halt dieser Typ, der so sagte, dieses Sensitivity-Reading, das ist doch irgendwie, ich meine, da waren auch Leute, die hatten ihr Herz am rechten Fleck und man hat so gesehen, okay, die wollen gerne Antirassismus, die wollen sich gerne irgendwie diesen Scheiß aus den Hirnwindungen waschen. Ihnen ist aber noch nicht klar, dass das irgendwie so schrittweise funktioniert und dieses, es ist mir egal, ob jemand schwarz, weiß, gelb, rot, grün, lila oder blau ist, dass das eine problematische Aussage ist. Ne? Also Rassismus ist wie, zum Beispiel ist wie so eine Zwiebel und bloß wenn man die äußerste Schicht abgepopelt hat und festgestellt hat, okay, zu sagen, alle Ausländer sind böse, ist nicht so toll. Das heißt nicht, dass da nicht irgendwie noch hoffenweise andere, immer subtilere Schichten an dieser Zwiebel dran sind, die halt auch erst nach und nach entdeckt werden, weil Antirassismus ist ja auch so ein Prozess, der stattfindet und an dem irgendwie erstmal geforscht werden muss und Antisexismus und alles. Und es werden neue Begriffe gefunden und all diese Dinge. Und deshalb ist halt, ja.
Da hat der Typ bei Facebook tatsächlich irgendwann das Wort Zensur um sich geworfen, weil das passiert auch immer früher oder später.
Ja, natürlich, natürlich, natürlich.
Ein und fucking Lektorat. Dein Lektorat ist auch keine Zensur.
Ja, naja, aber die Sache war halt, da war halt dieser Typ, der sagte so, wieso soll ich das nicht so wieder schreiben können? Früher war das auch kein Problem, wo ich mir so dachte, so, doch. Es war früher auch schon ein Problem. Es war nur früher nicht dein Problem. Deshalb hast du das nicht mitbekommen und es war dir egal. Rassismus hat den Menschen schon immer wehgetan. Dass die jetzt lauter Aua schreien und irgendwie ein größeres Megafon haben und mehr Leute, die sie irgendwie hochheben und sagen so, hier, hört dem mal zu, was der zu sagen hat. Das Schmerzgeschrei ist bloß nicht bei dir angekommen. Und das ist jetzt tatsächlich dein Problem, aber das, ja, egal. Das wollte ich so als Schlusswort mal anmerken. Was hast du denn zu erzählen? Ich meine, ich habe da noch über meine Überarbeitung zu reden, aber vielleicht hast du was zu?
Immer. Ich habe es ja im Mai erfolgreich geschafft, gar nichts zu machen. Da hatten wir ja schon drüber gesprochen.
Oh, stimmt, du wolltest und, auch über NaNoWriMo reden, ne?
Ja, genau. Und mich nach meinem Zeilenkorrektur und Druckfahnenkorrektur Krampf im April-Camp so ein bisschen in dieses Nachveröffentlichungsloch hineinfallen lassen und einfach denken, egal, denken, was ist das? muss man das? Ich habe auch noch keinerlei Marketing gemacht für Elysion 2, aha, was halt irgendwie vielleicht auch nicht so toll ist, aber ich kann mich momentan absolut nicht aufraffen. Ja. Es kommt, wenn es kommt. Das Buch existiert, man kann es lesen. Und ob das jetzt irgendwie 10 Leute machen oder erst in einem Jahr oder so, ist mir dann eigentlich auch egal. Das ist immer so mein Mindset nach Veröffentlichung. So, das gibt es jetzt.
Oh, da. Das ist auch
ein, und ihr könnt das jetzt lesen oder auch nicht.
Das ist auch,
das ist mir egal.
Wo du das gerade erwähnst, ist das ein interessanter Punkt. Weil es immer so, ne, Marketing, Death Before Marketing, aber ich habe das so oft so oft immer wieder gehört, so ja, und dann irgendwie so Pre-Launch und so ein halbes Jahr, bevor das Buch veröffentlicht wird, musst du dann anfangen, Werbung dafür zu machen und dann große Veröffentlichungsparty und all sowas. Und ich muss sagen, das ist mir insofern in die Hirnwindungen gedrungen, als dass ich halt jetzt gerade auch irgendwie so denke, ja, und dann poste ich diese Kapitel und dann ist irgendwann und dann irgendwie mache ich dann vielleicht auch so ein Cover-Reveal und all sowas. Aber ich meine, du hast ja recht, es ist ja irgendwie scheißegal, ob das die Leute jetzt lesen oder in einem Jahr. Und so ein, ja, okay, Cover-Reveal und Veröffentlichungsdatum, Countdown und so, das ist was, mit dem man dann noch mal irgendwie Hype generieren kann. Aber das ist ja nicht so, dass wenn das Buch dann raus ist, dass dann irgendwie das Kind in den Brunnen gefallen ist und da irgendwie langsam ersäuft, bloß weil man nicht so viel Werbung gemacht hat, sondern das ist irgendwie, ja.
Nee, also ich kann das nachvollziehen, Ich kann das überhaupt nachvollziehen, ja. wer das machen will und wer daran Spaß hat, der soll das auf jeden Fall machen. Ich bin überzeugt, dass das hilft bestimmt. Es hilft bestimmt auch mehr als 10 Bücher zu verkaufen, was bisher das ist, was ich geschafft habe. Aber ist egal. Trotzdem ist es so, dass ich glaube, dass das eigentlich Mechanismen sind, die hauptsächlich aus dem traditionellen Verlagswesen kommen, weil man halt da diese lange, lange, lange im Voraus geplanten Veröffentlichungstermine hat.
Aha.
Was dir natürlich auch so ein bisschen die Möglichkeit zum einen, aber ich glaube so als Autorin, also ich müsste mal die Leute fragen, die ich so kenne, die halt irgendwie bei großen Publikumsverlagen verlegen. Ich kenne ja so ein paar, die bei Pieper und Knauer und sowas sind, weil ich berühmte Freunde habe. Nein, aber zumindest kenne ich ein paar, die tatsächlich bei großen Publikumsverlagen unterwegs sind. Und ich denke, dass das tatsächlich auch für AutorInnen helfen kann, so ein bisschen den eigenen Hype wiederzufinden, weil diese Verlagsprogramme sind ja teilweise so weit im Voraus, dass du inzwischen schon am übernächsten Buch schreibst, eventuell.
Mhm.
Und das wäre für mich halt so der komplette Disconnect. Von daher müsste ich wahrscheinlich schon alleine so eine Pre-Launch-Kampagne irgendwie schon alleine deswegen machen, um mich selber wieder zu hypen für dieses Projekt, was ich vor 2 Jahren mal irgendwo abgegeben habe und an das ich mich kaum noch erinnern kann. Weil meine Bücher sind so aus den Augen, aus dem Sinn. Also nicht ganz, aber wenn du mich jetzt fragen würdest, wie ist das nochmal in der einen Szene in der Versammlung da, dann würde ich mir denken, Alter, das habe ich vor 3 Jahren geschrieben, willst du mich verarschen? Keine Ahnung. Habe ich das seitdem je wieder angefasst? Nö, weiß ich noch, was da passiert? Nö. Also von daher wäre das für mich im traditionellen Verlagswesen ein größeres Problem.
Mhm.
Mein Problem beim Self-Publishing ist halt eben dieses, dass der Veröffentlichungsprozess alleine auf mir lastet und halt vor allen Dingen die letzten Stadien, halt so eine letzten Korrekturdurchläufe, Zeilenkorrektur, Cover anpassen und was weiß ich. Also dieses Mal hatte ich ja eine wunderbare Coverdesignerin, da war das nicht ganz so schlimm. Aber die sind halt für mich immer sehr auslaugend, so emotional und körperlich anstrengend. Also das April-Camp war für mich körperlich anstrengend, weil ich tatsächlich 50 Stunden in diesem Monat nur alleine in diese Druckfahnen und Zeilenkorrektur geballert habe. Neben meinem normalen Brotjob.
Aha.
Ne, das heißt, das waren halt irgendwie so, eine Woche war ich so ein bisschen ausgeschaltet, aber das waren halt so quasi 3 Wochen, 90-Stunden-Wochen.
Krass.
So am Stück.
Krass.
Das war so ein bisschen anstrengend und danach war ich so ein bisschen tot.
Sehr nachvollziehbar.
Und das ist dann halt für mich immer so ein bisschen das Problem. Ich kann mich halt während dieser Hochphase nicht motivieren, jetzt auch noch Marketing zu machen, weil A, Death Before Marketing, ich weiß, ich kann den Scheiß eh nicht und es interessiert mich auch wenig.
Mhm.
Ich muss mich dazu also überwinden. Und B, mir ist es erstmal lieber, ich mache das fertig und dann ist es verfügbar. Und das ist halt so eine Kräftepriorisierung und danach bin ich meistens erstmal so durch, dass ich auch nichts mit nichts mehr beschäftigen kann. Aber wie gesagt, Mir ist das halt auch egal. Also wie gesagt, ich sehe das durchaus ein, dass es psychologisch, also marketingpsychologisch sinnvoll sein kann, halt so ein Veröffentlichungshype zu machen. Aber auf der anderen Seite ist der halt auch sehr kurzlebig, weil wie lange kann man das fahren? Irgendwie so 2 Wochen oder so. Und ich bin halt dann irgendwie einfach der Meinung, das Buch gibt es jetzt. Ich habe den Leuten erzählt, dass es das gibt. Ich habe das an mein Twitter-Profil angeheftet, auf meine Webseite gestellt. Die Leute können das sehen, wenn sie da sind. Und entweder interessiert es sie erstmal oder nicht. Und dann überlege ich mir vielleicht zum, weiß ich nicht. Meistens mache ich so zum einjährigen Buchgeburtstag dann tatsächlich mal irgendwie so eine Verlosung oder so, weil das sind dann immer so, das ist dann, man hat ja auch für Bücher hat man ja Jahrestage, wenn man so will. Und kann halt irgendwie sagen, so hier, das mache ich nochmal und das mache ich. Ich sage jetzt halt nicht, dass das sich gegenseitig ausschließt. Natürlich kann man sehr viel Veröffentlichungshype machen und dann ein Jahr später nochmal. Das ist alles richtig, aber wie gesagt, meine Motivation und meine Energiereserven dafür sind relativ beschränkt. Und deswegen habe ich bisher noch nichts getan.
Ja.
So, wir wollten aber eigentlich darüber reden, was ich gemacht habe.
Genau.
Was ich nicht gemacht habe. Von daher, so, haben wir das jetzt mal abgeschlossen. Also im Mai habe ich größtenteils nichts gemacht, weil ich halt einfach gemerkt habe, ich bin halt so durch und hätte nichts gebracht. So, und so gegen Ende Mai fing das dann tatsächlich wieder an, dass ich halt irgendwie dachte so, jetzt hast du mal wieder Bock. Irgendwie, weil ne, so lange nichts schreiben, schlägt einem ja irgendwie auch dann irgendwann auf die Psyche. Dann fühle ich mich auch irgendwie immer so unzufrieden mit dem Universum und dem ganzen Rest irgendwie. Und habe dann tatsächlich schon mal so ein paar Szenen für den zweiten Teil Zirkelchroniken. So, ich habe behauptet, es wäre so ein Zero-Draft. Wahrscheinlich ist es mehr so ein sehr grober First-Draft. Also es ist halt schon alles festgelegt, was passiert, und die Dialoge sind halt irgendwie schon größtenteils fertig. Was halt noch fehlt, ist halt so ein bisschen das Drumherum. Also es ist alles noch sehr, sehr White Room Syndrome und noch sehr Talking Heads irgendwie, weil ich diese ganzen Details halt irgendwie noch nicht drin habe, um mir schon mal so ein bisschen so einen Eindruck zu verschaffen, wie diese ersten zwei Sinnabschnitte, also ne, es ist ja 3, 9, 27 immer noch, so die ersten zwei Sinnabschnitte, die ich jetzt für mich immer als Akt 1 definiert habe, weil ich ja festgestellt habe, dass ich nicht nach Drei-Akt-Struktur arbeiten kann, sondern in meinem Kopf sich das immer nach 5 Akten sortiert. Ich also jetzt aus diesen 9 Blöcken irgendwie 5-Akt-Struktur mache. Und dann sind die ersten beiden in meinem Kopf Akt 1. Wollte ich für mich einfach mal so ein bisschen sortieren, bevor ich in die Überarbeitung von Teil 1 einsteige. Dazu kann ich nachher auch noch was erzählen. Einfach nur, weil wir da relativ viel Zeit im Zirkel verbringen. Also das ist so ein bisschen so die Duplizität der Ereignisse, weil das am Anfang vom ersten Teil auch stattfindet. Also zumindest, dass wir uns ein bisschen da aufhalten. So, im zweiten Teil halt noch ein bisschen länger da aufhalten und ich diese Entwicklung einfach so ein bisschen für so ein bisschen entdeckendes Schreiben nutzen wollte, um mich mit den Charakteren noch so ein bisschen besser zu beschäftigen oder so ein bisschen mehr rauszufinden, wer sind diese drei Hauptcharaktere, die ich jetzt weiterführen will, wer sind halt so diese Background-Charaktere im Zirkel. Und vor allen Dingen auch so ein bisschen Informationsmanagement, halt rauszufinden, okay, aber wenn wir uns da so lange da aufhalten, kann ich dann so ein bisschen von dem Infodumping, das ich im ersten Teil gemacht habe, vielleicht in den zweiten Teil auslagern, damit das vielleicht nicht ganz so, ne, damit wir nicht alles über den Zirkel irgendwie in Teil 1 erzählen müssen, weil wir haben ja in Teil 2 dann auch nochmal Zeit, das irgendwie zu machen.
Ja.
Und solche Geschichten. Halt auch mal irgendwie rauszufinden, was mein Hauptcharakter, also was Blanche, ne, was meine Hauptheldin denn eigentlich so für ein Mensch ist. Weil ich hatte so das Gefühl, ich bin zwar die ganze Zeit in ihrem Kopf und ich habe auch aus ihrer Perspektive geschrieben und sie hat auch sehr viele Meinungen zu sehr vielen Dingen, das ist auch in Ordnung. Aber ich hatte noch nicht so ganz fein getuned, so was denn so ihre... Wer sie denn ist, wenn sie nicht hinter ihrer Maske für die Infiltration steckt. Weil das ist halt das, was wir im ersten Teil machen. Im ersten Teil sehen wir sie halt in 3 verschiedenen Personae, die sie halt so verkörpert für ihre Spionagetätigkeit. Aber, und das hatte ich relativ klar. Aber im zweiten Teil sind wir jetzt halt im Zirkel und sie braucht halt keine Verkleidung. Jeder da, der jetzt da anwesend ist, weiß, wer sie ist. Und dann hatte ich tatsächlich da einfach mal so ein bisschen die Chance rauszufinden, wer ist sie denn, wenn sie nur sie sein darf?
Mhm.
Weil das fehlte mir noch so ein bisschen im ersten Band. Und ich dachte mir halt, wenn ich das im zweiten Band für mich so ein bisschen klarer rausstelle, kann ich das in der Überarbeitung für den ersten Band dann auch gleich nutzen.
Ja.
Das hat auch hervorragend funktioniert.
Ui. Nein.
Ja. Aber Überarbeitung wollten wir ja jetzt noch einen eigenen Unterpunkt machen. Von daher gebe ich das Wort da gerne nochmal an dich ab.
Ja, also ich mache hier mal ein Kapitel, Tine Doppelpunkt feststecken. ja, weil ich habe ganze 6 DIN A4 Seiten geschrieben. Also 3 Blätter vorne, hinten, DIN A4. Ich habe eine sehr kleine Schrift. Also das waren sehr viele Notizen, sehr viel analysiert, aber ich habe auch ich habe sie hier noch liegen. Ich kann sogar nachgucken, was ich eigentlich gemacht habe, wie viel ich analysiert habe und wie viel ich von Hand geschrieben habe. Das ist Analyse, Szene von Hand geschrieben, die gleiche Szene nochmal, ein Teil von der Szene nochmal, der gleiche Teil von der Szene nochmal. Das ist wieder Analyse. Ich glaube, ne, das ist ein Teil von der Szene nochmal, weil es waren halt Szenenteile, an denen ich gehangen habe. Hier ist nur ein bisschen Analyse und vor allem geschrieben. Hier ist auch ein bisschen Analyse und ich schreibe ja auch sehr oft, was ich denke, und manchmal steht dann halt auch so in Großbuchstaben oh, fettes Ausrufezeichen. Weil so, darauf hätte man auch früher kommen können. Das war allerdings noch nicht der Moment, in dem es tatsächlich, oder? Nee, es war nur ein Teil von Erkenntnis. Und dann nochmal die Szene, teilweise neu geschrieben von Hand. Und hier habe ich, ja, es ist überall so ein bisschen Analyse und dann meine Versuche, den Teil der Szene. Es sind sogar mehr als 6 Seiten. Es sind 6 Seiten und eine Viertel. ja, aber halt, ne, der Versuch, immer wieder von Hand diese Teile der Szene zu schreiben, weil manchmal kann ich besser denken, wenn ich von Hand schreibe. Weil irgendwie, weiß ich nicht, die Buchstaben mit der Hand zu schreiben, so dieser körperliche Aspekt dabei. Ich glaube, das ist es, weil ich halt, ne, um in Charaktere reinzukommen, halt auch öfter die Körperhaltung einnehme. Und ich glaube, dass dieser körperliche Teil zu schreiben, ich schreibe auch einfach gern von der Hand, mit Hand. Ich mag das Gefühl. Ich mag auch das Gefühl, an meiner Tastatur zu tippen. Aber Buchstaben malen ist nochmal was anderes. Das ist irgendwie mal so rund und rauf und runter und hat so einen gewissen Rhythmus, der irgendwie mag mein Hirn. Aber jedenfalls, ja, habe ich halt nochmal an der Geschichte, die eigentlich fertig ist, an Szenen. Ich meine, ne, das hatte ich, ich weiß nicht, ob ich es auch im Podcast mal erwähnt habe, aber ich habe es auf jeden Fall dir erzählt, dass ich jetzt beim Drüberhören nochmal, bin ich eigentlich überrascht, wie wenig ich da irgendwie noch das Bedürfnis habe, irgendwas umzuformulieren oder so. Also das ist ganz, ganz, ganz minimal. Jetzt vergleichsweise aber halt mehr an Szenen und Teilen, die ich komplett neu geschrieben habe. Und das, wo ich gerade dran hänge, ist halt Teil, den ich ziemlich umstrukturiert habe und wo halt auch dadurch, dass Louis jetzt im ersten Akt nicht mehr so ein Arschloch ist, muss ich halt auch irgendwie so seine Beziehung zum Schicksal und wie das Schicksal irgendwie in Kurzform im ersten Akt beziehungsweise im ersten Buch, wie er da irgendwie argumentiert und was seine Motive sind, musste ich ändern. Und ich hatte schon mal irgendwie, fiel mir dann im Nachhinein erst ein, weil ich bin durch meine Datei gegangen und habe so ein bisschen die Collections gelöscht. Also ich benutze Scrivener und da kann man halt Szenensammlungen anlegen und ich hatte eine, die hieß Schicksal. Die habe ich dann gelöscht, wo ich mir dann im Nachhinein so dachte, so, war vielleicht nicht so geil. Hättest du vielleicht jetzt brauchen können, aber war dann doch nicht so, dass es so notwendig war. Außerdem habe ich so viele alte Versionen über. Ich mache jeden Abend ein Backup von meinem Zeug. Also ich habe für jeden einzelnen Arbeitstag habe ich eine Datei, wo das noch drin ist. Also ich habe 50 Millionen Backups von dieser Szenensammlung. Also das ist jetzt nicht das Problem. Ja, es war anstrengend. Und das Traurige ist halt, dass im Nachhinein, ich habe noch mal drüber nachgedacht, weil, ne, wenn ich so ein großes Problem gelöst habe, im Nachhinein denke ich dann noch mal drüber nach, so, okay, warum war das jetzt so schwer? Was war jetzt irgendwie los? Und ich habe festgestellt, dass für mich, oder ich denke mal im Allgemeinen dürfte das so sein, dass Szenen halt besonders dann problematisch sind, wenn es mehr als ein Problem gibt. Und wenn so Probleme irgendwie voneinander abhängen und so, okay, ich löse dieses Problem, das erzeugt das neue Problem. Und wenn ich das gelöst habe, erzeugt das wieder ein Problem. Beziehungsweise, oder halt die Sache, dass man keine Ahnung hat, was eigentlich das eigentliche Grundproblem ist. Und ich glaube, das war so ein bisschen hier mein Problem bei dieser Szene, dass ich irgendwie, oder bei diesen zwei Szenenteilen, dass ich irgendwie rumgedoktert habe, um dann festzustellen, dass bei der einen Szene ich halt irgendwie zwei Sätze, die ich bei der letzten Überarbeitung rausgenommen habe, die hätten drin bleiben sollen und die dann so ein bisschen den Gedankengang so ein bisschen ändern, der danach stattfindet, und dann hat es gepasst. Und bei dem anderen habe ich irgendwie eine Steilvorlage für den Themenwechsel zu dem Thema, das ich da eigentlich besprechen will, habe ich irgendwie völlig übersehen. Und die Szene, die überarbeitete Version war jetzt schon so ein bisschen besser als die vorherige, aber in anderer Hinsicht auch irgendwie ein bisschen schlechter. Und jetzt habe ich da so ein bisschen die Synthese rausgemacht und halt, es war halt vor allem diese Steilvorlage, dass ich irgendwie dieser Themenwechsel vorher so gezwungen war. Und ja, es ist aber eigentlich genau im Thema. Ich hätte nur diesen einen Satz ein bisschen anders und dann hätte das gepasst. Also ich habe im Grunde habe ich 4 Tage mich gequält und gesucht und versucht und analysiert und immer wieder neu geschrieben, weil ich 2 Sätze zu viel gelöscht habe und einen Themenwechsel übersehen habe, dass ich den noch irgendwie eleganter hätte machen können. Also manchmal ist Schreiben auch so eine Übung in Frustrationstoleranz stärkt den Charakter und so, also, ja, aber das war, ich meine, auf der anderen Seite fand ich es auch dann wieder schön, weil ich meine, Schreiben ist einfach Schmerz, das gehört dazu, man lernt das irgendwann so ein bisschen zu lieben. Auch einfach dieses, es ist halt vor allem, wenn du halt einen gut gefüllten Werkzeugkasten an deiner Seite hast. Also wenn du keine Ahnung hast, wie du vorgehen sollst, wie du jetzt dieses Problem überhaupt, wie du überhaupt rausfinden sollst, was das Problem ist. Wenn du das nicht weißt, dann ist das natürlich die Hölle. Aber wenn du so einen schönen, gut gefüllten Werkzeugkasten hast und auch so eine grobe Ahnung, ich meine, ne, jetzt ist hier, ich habe das eigentliche Grundproblem nicht gefunden. Ich meine, ich habe immer wieder nach dem eigentlichen Grundproblem gesucht. Aber das war irgendwie so eine Kleinigkeit. Und es war, vielleicht war es auch einfach zu offensichtlich, weil jetzt im Nachhinein denke ich mir so, ja. Als ich dann die Probleme gelöst hatte, war das auch nicht so, dass ich das Gefühl hatte, so, ja, jetzt passt es, das ist perfekt. Nein, sondern es war so, ja, okay, jetzt funktioniert's, machen wir weiter. So, und es macht mich so ein bisschen misstrauisch, aber es funktioniert halt jetzt. Also zumindest, ich meine, okay, ne, das ist jetzt funktioniert, war auch, was ich dachte, als ich die letzte Überarbeitung darüber gemacht habe. Also dieses Gefühl ist nicht unbedingt zuverlässig. Aber ja, das war halt, das waren halt so Kleinigkeiten zu finden, waren irgendwie, aber es war halt auch nett, mich nochmal ein bisschen mit meinem Text zu prügeln und nochmal irgendwie da halt wirklich dran zu arbeiten und mich damit zu beschäftigen und 4 Tage irgendwie mehr Zeit mit diesem Text zu verbringen. Also ich war jetzt nicht wirklich böse über diese Verzögerung, weil ich doch relativ flott vorangekommen bin vorher. Und so meine.
Und man hat auch wieder was gelernt.
Ja.
Ne? So ja, über das Leben, das Universum und den ganzen Rest und so.
Genau. Ja, aber meine Prognose war jetzt irgendwie bei so noch 19 Tage zum Durchhören. 19 Arbeitstage. Das ist irgendwie so, okay, dieser Monat noch. Und dann ist das erstmal durch. Ich meine, ne, dann kommt noch das Feedback von den Sensitivity-Readerinnen, wo mal gucken, wie viel Arbeit da noch auf mich zukommt und wie das wird so. Aber ich hoffe schwer, dass das irgendwie dann letztendlich so ist wie das Gespräch mit deiner Coverdesignerin, die mir geholfen hat, die irgendwie, wo schon so das eine oder andere an dem Cover nicht okay war, aber es war halt kein, nicht grundsätzlich, dass sie irgendwie sagt, so das komplette Konzept ist scheiße. Das machst du bitte nochmal komplett anders. Und das ist ja furchtbar. Sondern es waren halt
Anfängerfehler. Ja, aber ehrlich gesagt, wie oft kommt das tatsächlich im Feedback vor?
Ja, ne? Ja.
Da sind wir wieder so bei der Sache, wenn man halt ein paar Mal Feedback gekriegt hat. Wenn man sich das ja immer am Anfang denkt, das passiert irgendwie, du stirbst, hast gar nichts zusammen, das ist ganz schrecklich. Und dann ne, kriegt man halt so Feedback und dann denkt man sich immer nur, oh Gott, wie soll ich das alles umsetzen? Und dann denkt man irgendwie 3 Tage drüber nach und denkt sich dann irgendwann so, ach, naja, also wenn ich das und das mache, dann geht's ja eigentlich.
Ja, ich meine, wir werden sehen. Ich meine, so Sensitivity Reading Feedback einzubauen, ist, glaube ich, könnte, glaube ich, noch mal ein bisschen anders sein, als irgendwie, obwohl, ich weiß es nicht. Ich habe es halt noch nicht gemacht. Da es gibt ja irgendwie bei allem so ganz eigene Fallstricke, über die man noch mal nachdenken muss. Ob es jetzt um Pacing geht oder um Charaktere oder um den Plot oder sowas. Und ich denke mal, dass das Umsetzen von Sensitivity-Feedback auch noch mal so sein eigenes Spezies von Prozess ein Stück weit ist. Aber das werden wir sehen.
Ja, das denke ich auch. Aber wie gesagt, ich gehe verstärkt davon aus, dass man feststellt am Ende, dass auch das alles sehr lösbare Probleme
sind. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Definitiv. Und wir werden sehen. Aber ja, ich habe jetzt 4 Tage festgehangen.
Wir werden es erleben.
Genau, ich habe jetzt 4 Tage festgehangen und im Gegensatz zu anderen Gelegenheiten, wo ich irgendwie 4 Tage festgehangen habe, war es nicht wirklich frustrierend, sondern ich habe mir so ein bisschen Zeitdruck gemacht und dann dachte ich mir so, warum machst du dir jetzt eigentlich Zeitdruck? Vor allem ist es auch so, dass ich tracke meinen Fortschritt nochmal, aber ich tracke halt nur den Fortschritt von Tagen, an denen ich auch wirklich was gemacht habe. Also an diese 4 Tage fallen da überhaupt nicht rein. Das ist so, als wären die nie passiert. Es sind halt jetzt immer noch 19 Tage, die das wohl dauern wird. Aber nicht so 19 Tage und dann habe ich irgendwie 4 Tage, an denen ich nicht daran gearbeitet habe, jetzt irgendwie meinen Durchschnitt extrem in runterziehen, weißt du? Da könnte ich jetzt einfach irgendwie 0 hinschreiben. 0, 0, 0, 0, 4 Tage 0. Oh. Nee, mache ich nicht.
Aber das ist ja, das entspricht ja auch nicht der Wahrheit. Man hat ja sehr viel getan.
Ich habe sehr viel getan und ne, da haben wir so oft schon drüber geredet, dass beim Schreiben so viel von dem, was man tut, lässt sich überhaupt nicht in Zahlen ausdrücken und lässt sich überhaupt nicht wirklich richtig quantifizieren. Es lassen sich die Seiten quantifizieren, die man geschrieben hat. Alter, 6 Seiten. Wenn du mir das gesagt hättest, dass ich nochmal 6 Seiten irgendwie vollschreiben werde in dem verzweifelten Versuch, dieses Problem oder diese 2 Probleme zu lösen, hätte ich auch gesagt so, nee. Wieso denkst du so schlecht von mir?
Naja. Ach,
naja.
Wie gesagt.
Genau.
Manchmal kommt es anders und dann ist der Vorfall so.
So ist das, ne? Genau. Wollen wir jetzt noch so ein bisschen George R. R. Martin Verschwörungstheorien diskutieren oder.
Können wir machen. Ich kann auch noch was von meiner Überarbeitung erzählen.
Ah ja,
wenn das,
okay.
Wenn das irgendwen,
ja, bitte.
Wenn das irgendwen interessiert.
Das interessiert mich.
Ja, das hilft schon mal. Ansonsten ist alles andere ist, optional. Ja, also, es ist ja Camp Nano, nicht wahr? Und es ergab sich zufällig. Ich hatte nicht mehr so richtig damit gerechnet.
Aha.
Aber es ergab sich zufällig, dass ich kurz vor Anfang vom Juli Camp, also so um meinen Geburtstag rum, mir dann doch dachte, ach, lass uns doch mal kurz die Alpha für den Circle Teil 1 machen. Wenn ich schon älter werde, dann kann ich mir auch noch in die Zähne treten lassen. Das macht es dann auch nicht mehr schlimmer.
Ich hoffe, es war ein liebevoller, sanfter, hilfreicher Tritt.
Und ja, das haben wir dann gemacht. Aha. Auch da habe ich wieder festgestellt, dass das Schöne daran, wenn man kürzere, also zumindest in kürzere Segmente unterteilte Geschichten schreibt, dann braucht man keine 12 Stunden für die Alpha, sondern tatsächlich nur 4.
Aha.
Das war auch sehr angenehm,
ja.
So
ja,
als Erfahrung. Ohne dass ich jetzt das Gefühl habe, wir hätten weniger substanziell irgendwie besprochen, aber es ist halt einfach so viel weniger Gedöns. Anyway. Wie dem auch sei. Und ja, habe dann tatsächlich am allerletzten Tag, als das noch möglich war, ich glaube, das war der 30. Juni oder so, mein Campziel nochmal umgeworfen, um zu überarbeiten. Also eigentlich hatte ich vorgehabt, mir mal wieder so ein Wortziel zu setzen, weil ich eigentlich Teil 2 schreiben wollte.
Mhm.
Und dachte, warum nicht? Irgendwie mal wieder so ein bisschen Wörter zählen. Ab und zu finde ich das ja ganz lustig.
Aha.
Aber dann habe ich mich dann doch noch irgendwie so kurz vor knapp, habe ich dann gedacht, ach nö, jetzt mache ich aber erstmal Überarbeitung und habe dann wieder ein Minutenziel genommen. Habe auch dieses Mal vor, das einzuhalten. Also es sind genau dieselben 2000 Minuten wie im April. Im April habe ich nur stattdessen 5000 Minuten gebraucht. Jetzt möchte ich gerne diese 2000 Minuten einfach mal einhalten und ansonsten mich einfach nicht kaputt arbeiten, weil es ist viel zu warm.
Ja.
Und Sommer ist aus vielen verschiedenen Gründen für mich nicht die unbedingt beste Jahreszeit, um furchtbar produktiv zu sein. Von daher ist das halt so ein bisschen auch so dieses Self-Pacing, so ein bisschen Selbstbehütung dabei, so ein bisschen Self-Care. Einfach zu denken, nö, So 45 Minuten am Tag oder so ist eigentlich in Ordnung, weil dann kann man auch mal irgendwie ein paar Tage am Stück mal ausfallen lassen. Wenn man dann einen guten Wochenendtag mal einlegen kann, dann ist das auch wieder in Ordnung.
Mhm.
Passt für mich momentan ganz super. Ja, und ironischerweise ist es aber so, dass ich in die Überarbeitung von Teil 1 eingestiegen bin und jetzt schon 6000 Worte hinzugefügt habe zu meinem Manuskript. Das hat, also wir sind jetzt, wir, also jetzt also zur Zeit, wo wir das aufnehmen, ist es nicht mal Mitte Juli.
Okay.
Das heißt, ich hätte wahrscheinlich die 10.000 Worte auch in der Überarbeitung vielleicht eventuell sogar hinkriegen können, wenn ich genauer gezählt hätte. Weil ich habe jetzt natürlich nur die Szenen gezählt, die ich komplett neu geschrieben habe.
Aha.
Aber wie das immer so ist bei Überarbeitungen, man fügt hier was dazu und da eine Kleinigkeit dazu und hier so eine halbe Szene und hier noch ein Absatz und da und dort. Ich habe auch zwischendurch ein paar Sachen rausgenommen, aber ich glaube, ich habe sehr viel mehr hinzugefügt, als ich rausgenommen habe.
Okay.
Was ja bei Rohentwürfen meistens so ist.
Ja. Was hast du denn?
Also bei mir zumindest. Meine Rohentwürfe werden erstmal länger.
Aha. Und
also
dann wieder kürzer.
Signifikant länger und dann bei der Zeilenkorrektur werden die wieder kürzer. Irgendwann.
Und an welchem?
Und ja,
woran bist du gerade?
Ich habe vor allen Dingen ein paar Dinge, die ich vorher nur erzählt habe, rausgenommen und tatsächlich Szenen draus gemacht. Einfach nur, ne, und das war das, was ich eben erzählt habe. Einfach nur, weil ich mich mit den Charakteren so ein bisschen mehr beschäftigt habe, jetzt so eine bessere Vorstellung davon habe, wer meine Hauptfigur ist,
aha,
wenn sie sie selbst ist.
Aha.
Was dann halt natürlich auch besser informiert, wer sie halt ist, wenn sie sich verstellen muss.
Ja.
Und so ein bisschen so ein bisschen das Infodumping ausgedünnt, weil für mich ist das so immer so eine, ist das immer so eine Sache in der Ich-Erzähler-Perspektive. Ich neige dazu, sehr erzähllastige Ich-Erzähler zu machen.
Aha.
Deswegen mache ich das nicht so oft. Also das ist im Rosenfriedhof definitiv immer noch ein Problem, weil ich dieses Buch nicht komplett neu geschrieben habe.
Aha.
Aber ist mir da auch schon aufgefallen. Und ansonsten halt auch in den Kurzgeschichten, die ich aus Ich-Erzähler-Perspektiven gemacht habe, ist das schon so, weil es halt einfach ein netter, es ist so eine nette Abkürzung.
Mhm.
Ne? Man kann einfach mal sagen, ja, und dann habe ich das und das gemacht und dabei habe ich das und das festgestellt. Kannst du so total, ne?
Ja.
Das hat seinen Wert, das hat auch seinen Platz.
Aha.
In einer Geschichte, ne? Da haben wir eine Show versus Tell, da haben wir eine ganze Folge zu, wo wir halt darüber exerzieren, dass erzählende Abschnitte in einer Geschichte durchaus ihren Platz haben, weil nicht alles eine Szene sein kann und auch nicht muss und das auch irgendwann anstrengend wird.
Yep.
Aber für mich ist es in der Ich-Erzähler-Perspektive so, dass ich mich noch so ein bisschen mehr da reinfühlen muss, nicht immer nur zu erzählen, weil ich gerade zu faul bin. und dafür ist ja dann auch immer Feedback gut. Ne? Also sowohl Alpha-Feedback, das wir ja zusammen machen, als auch im Beta-Feedback war es bisher immer so, dass ich immer mindestens einen Punkt zurückgekriegt habe, wo ich mir dann gedacht habe, ja, also unterbewusst wusste ich das schon. Ich habe nur geweigert, das wahrzunehmen, weil ich zu faul war, das umzusetzen, weil das anstrengend gewesen wäre. Hilft natürlich nicht. Es hilft nur dann, dass man sich die Arbeit halt später in der Überarbeitung macht. Aber
Naja.
Es hat bisher halt ganz, ganz gut funktioniert. Es schiebt so ein bisschen meinen Midpoint jetzt nach hinten. Der ist jetzt eher in der Story so bei 60%, aber ich glaube, das wird nicht so. Ich glaube, das wird nicht so stark ins Gewicht fallen.
Wer weiß.
Mehr so Guidelines und so.
Wer weiß, vielleicht wird das Ende auch noch mal länger und dann ist er wieder in der Mitte.
Ja, wobei ich tatsächlich für das Ende nicht ganz so viele Notizen gemacht habe. So für mich war so, die größeren Probleme waren halt eher so, dass so den Hauptkonflikt in den Anfang irgendwie einzuflechten.
Mhm.
Und so ein bisschen die Charakterdynamiken halt mit dem Worldbuilding, was ja notwendig ist, also so mit dem historischen Worldbuilding halt irgendwie zu verstricken.
Mhm.
Aber wie gesagt, ich denke, das wird nicht groß auffallen. Ich habe so ein bisschen an der Spannungskurve geschraubt, damit es halt so ein bisschen, also das Pacing ist halt insofern natürlich nicht schneller geworden, dadurch, dass es weniger, also dass es jetzt mehr Text hat.
Mhm.
Aber es ist halt so ein bisschen so, die Spannungskurve ist, glaube ich, trotzdem interessanter geworden, dadurch, dass halt der Hauptkonflikt sich besser in den einzelnen Szenen wiederfindet, sodass
mhm.
man halt so ein bisschen so dieses Spiel mit Konflikt und Interesse
yeah.
halt irgendwie spielen kann. Es gibt halt Szenen, die sind nicht so spannungsgeladen, dafür sind die halt aus charakterlicher Sicht interessanter. Dann gibt es halt so ein bisschen Jump and Run, das ist halt charakterlich dann vielleicht nicht so toll, aber da kann man dann halt so ein bisschen, ne, Konflikt und Stakes und irgendwie sowas alles machen.
Ja. Yeah.
Ja, damit bin ich jetzt so halb durch. Ich habe jetzt noch zwei neue Szenen geschrieben. Also, neue Szenen ist so ein bisschen viel gesagt. Ich habe aus zwei Szenen quasi vier gemacht.
Okay.
Also so aus verschiedenen Versatzstücken späterer Szenen eine frühere Szene zusammengesetzt. Das ist so ein bisschen Frankenstein.
Okay.
Das passiert schon mal.
Frankenplot.
Man denkt eigentlich, ja, so eigentlich so diese ganzen Dinge, über die Leute irgendwie kurz vor knapp dann irgendwie plötzlich noch reden,
aha,
könnte man eigentlich schon viel früher anfangen, wo sie nicht so sehr dem Pacing im Weg sind.
Ja.
Damit wir da halt schon mal drüber gesprochen haben. Und dann haben wir darüber schon mal gesprochen und dann können wir an der Szene, also ne, das muss ich jetzt noch machen, die zwei Szenen, aus denen ich jetzt diese ganzen Versatzstücke rausgeschnitten habe, muss ich mich jetzt entscheiden, mache ich die Szenen einfach kürzer,
mhm,
was ja möglich ist. Oder ist das eine gute Möglichkeit, dass sie sich das jetzt in diese Lücken
mhm.
quasi neuer Content reinkommt? Also dass die Leute sich immer noch genauso lange unterhalten, nur jetzt halt über andere Sachen. Weil darüber haben sie vorher schon gesprochen. Jetzt können sie sich über was anderes unterhalten, was vielleicht dann auch wieder interessanter ist von einem Charakterstandpunkt aus.
Ja,
betrachtet.
Ja. Nice.
Das ist also ein bisschen so momentan mein Patchwork. Ich hoffe, Ich hoffe, in diesem Monat tatsächlich noch mit der Überarbeitung durch zu sein und vielleicht tatsächlich auch mit dem, also zumindest hätte ich gerne den Akt 1 von Teil 2 am Ende des Monats mal so ein bisschen sauberer ausgearbeitet. Weil wie gesagt, da fehlt nicht mehr viel. Mhm. Da fehlen halt nur noch ein paar Beschreibungen und so ein paar Details. Von daher sollte das eigentlich möglich sein. Schauen wir mal.
Hast du eigentlich den, wie hast du das jetzt mit dem Ich-Erzähler versus personaler Erzähler? Wäre das spoilerig, darüber das zu fragen?
Nee, also es ist halt weiterhin ein Stilmittel am Anfang des ersten Buches. Aha. Ich muss noch gucken, inwiefern ich das im zweiten Buch weiterführe, aber wenn, dann nur noch sehr am Rande, dass es so einen gewissen Gewöhnungsprozess gibt, den Blanche durchläuft, wenn sie sich an eine neue Maske gewöhnt.
Okay.
Das habe ich nur vorher, also das hatte ich vorher noch nicht so ganz durchdacht, wofür dieses Stilmittel da ist. Ich hatte halt einfach nur gedacht, auch das ist ja ganz cool.
Aha.
Ne, wie das halt immer so ist. Man wischt halt irgendwie so ein bisschen Spaghetti an die Wand und dann guckt man mal, was passiert.
Aha.
Habe das jetzt in der Überarbeitung stark fokussiert,
okay,
damit es halt klarer wird, wofür dieses Stilmittel da ist. Dass halt dieses Stilmittel quasi signalisiert, ich bin noch nicht so in dieser Person drin.
Aha.
Deswegen betrachte ich mich und diese Person, die ich vorgebe zu sein, teilweise noch als separate Entitäten.
Aha.
Und es gibt jetzt eine neue Szene, gerade für ihre Hauptmission. Im ersten Buch gibt es jetzt eine neue Szene, wo sie sich dann quasi die Zeit nimmt, weil es halt aus verschiedenen plotrelevanten Gründen notwendig ist,
mhm,
sich mit dieser Maske insofern zu verständigen, dass dieses Stilmittel danach wegfallen kann, weil sie die jetzt halt für sich halt komplett ausgearbeitet und angenommen hat, mhm, einfach auch aus dem, ne, aus der Notwendigkeit heraus zu denken, so, okay, ich kann das jetzt nicht mehr weitermachen, ich kann jetzt nicht mehr unsicher sein, ich muss jetzt tatsächlich diese Person werden,
mhm,
so. Und wenn man mich nachts um 4 weckt, dann muss ich das auch irgendwie machen können. Und ab diesem Punkt läuft dieses Stilmittel dann aus,
mhm,
und wird halt weniger relevant. Jetzt muss ich mir für den zweiten Teil überlegen, inwiefern ich das da noch so ein bisschen zurückhole oder ob ich das erst im dritten Teil wieder zurückhole, wenn wir eine neue Maske oder eine neue Identität irgendwie keine Ahnung, weiß ich nicht.
Mhm.
So weit bin ich noch nicht. Aber ja, das war auf jeden Fall eine gute Übung auch jetzt in der Überarbeitung, sich nochmal zu fragen, so, ja, okay, das Stilmittel ist witzig, aber was genau zeigt es denn?
Mhm.
Für was genau ist es denn da, außer dass es halt irgendwie witzig ist? So.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie in dieser kryptischen, spoilerfreien Version deine Frage trotzdem beantwortet
es hat. Es hat meine Frage beantwortet. Ich meine, du hattest mir, wir hatten ja vorher schon mal drüber geredet und im Grunde hattest du jetzt, was du dann da geplant und dir überlegt hattest, hast du jetzt umgesetzt. Also, ich bin...
Was mir persönlich sehr viel Freude macht, es gibt jetzt auch, also, das ist so, ne, so ganz... ganz kleine Dinge, die einem ja ab und zu Spaß machen.
Aha.
Es gibt im Prolog gibt es halt so den ersten Übergang, den wir halt beobachten können zwischen der einen Persona, die sie halt schon seit 2 Jahren irgendwie verkörpert, wo es auch diesen Disconnect einfach nicht gibt.
Aha.
Deswegen dieses Stilmittel da auch nicht vorkommen.
Aha.
Das allerdings schon von Anfang an nicht. Da hatte ich tatsächlich nochmal drauf geguckt und da war ich anscheinend, also manchmal weiß mein Hirn einfach schon mehr als ich.
Aha.
Ne, das ist halt so. Manchmal mache ich unterbewusst Sachen schon irgendwie so und dann fällt mir erst im Nachhinein ein, warum die irgendwie sinnvoll waren.
Yep.
Und in so einem Prolog, im ersten Teil gibt es so eine Art Prolog, sehen wir dann halt, wie das funktioniert, wenn sie halt kurzfristig eine neue Person annehmen muss. Und es gibt jetzt eine kurze Szene, aha, so wo sie auf dem Weg ist von einem Auftrag zum nächsten.
Aha.
Und das ist halt quasi nur so ein Spaziergang im Park.
Aha.
Weil ich meine, das ist der Prolog vom ersten Teil, da kann ich jetzt mal ein bisschen spoilern, weil so ihre ersten beiden Einsatz Gebiete sind halt quasi dieselbe Schlossanlage, halt nur verschiedene Apartments quasi. Aha. Und das heißt, sie hat halt genau einen Spaziergang im Park Zeit, sich halt an diese neue Person zu gewöhnen.
Ah.
Und das halt zu schreiben, hat erstaunlich viel Spaß gemacht.
Cool.
Und hat mir halt auch irgendwie so ein bisschen sehr die Möglichkeit gegeben. Und das fand ich halt irgendwie auch so ein, das finde ich halt an so entwicklungstechnischer Überarbeitung, finde ich sowas immer ganz toll. Mhm. Wenn du so Kleinigkeiten, weil diese Szene ist vielleicht irgendwie 500 Worte lang. Die ist jetzt nicht besonders umfangreich,
mhm,
aber sie löst halt so viele Probleme gleichzeitig. Ich konnte Worldbuilding machen, ich konnte Location machen, ich konnte irgendwie zeigen, wie das funktioniert mit dem Method Acting, wie sie sich da so irgendwie versucht einzufügen. Ich konnte erzählen, wer sie ist, also ne, so ein bisschen so Charakter Exploration, so damit man irgendwie schon in Szene 2 eigentlich ein ganz gutes Gefühl dafür entwickelt, wer ist diese Person, wenn sie halt keine wie auch immer gearteten anderen Leute irgendwie spielen muss.
Aha.
Und so, das war halt schon ganz nice. Und solche Sachen finde ich dann, machen dann immer Spaß.
Ja.
Wenn du halt irgendwie denkst, so, okay, das ist jetzt irgendwie ein sehr kurzer Absatz, aber der macht so viele verschiedene Dinge. Es ist quasi großartig.
Das ist doch sehr schön.
Ja.
So. Wollen wir jetzt...
So. Jetzt wolltest du noch eine Verschwörungstheorie anbringen.
Naja, du hast die Verschwörungstheorie. Ich hab nur Mitleid.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt irgendwie was mit irgendwas zu tun hat, aber ich war halt sehr, also ja, vielleicht mit Überarbeiten und Fortschritt und so, da haben wir ja irgendwie auch drüber gesprochen. Mhm. Ich habe halt ein Video vorgeschlagen bekommen von YouTube. Moment, ich muss mal kurz den Eisbärenkampf unterbinden. Damit wir nicht wieder Content-Warnungen rausgeben müssen, weil meine Hunde sich nicht benehmen können. Ich hatte ein YouTube-Video vorgeschlagen bekommen mit einer projizierten Timeline zum Produktionsprozess vom nächsten Buch irgendwie Game of Thrones.
Mhm.
Und ich fand das halt lustig, dass mir das vorgeschlagen wurde, weil ich glaube, ich einer der wenigen Menschen bin, die ich persönlich kenne,
mhm,
die sich halt für Game of Thrones weder jetzt noch irgendwie in der Vergangenheit großartig interessiert haben. Ich habe die Bücher noch nie gelesen.
Mhm.
Ich meine, ja, wir haben schon in vielen Folgen so ein bisschen mal darüber gesprochen, so hier und da und dort, aber ich habe die Serie auch nicht gesehen. Ich habe also quasi keinerlei emotionales Attachment in irgendeiner Form dazu, wann und wann auch nicht dieses nächste Buch fertig werden wird.
Aha.
Es ist einfach nichts, was irgendwie meinen Alltag so bewegt. In irgendeiner Form. Aber trotzdem wurde mir dieses Video halt vorgeschlagen. Und ich war dann tatsächlich doch einigermaßen fasziniert,
aha,
weil es halt so ein bisschen aus irgendwelchen Interview-Aussagen und aus dem, was man halt weiß, was halt irgendwie beim Verlag und irgendwie sowas eingegangen ist, halt irgendwie zu rekonstruieren versucht, wie lange, mit welchem Fortschritt George R. R. Martin jetzt schon an diesem Buch schreibt.
Aha.
Und so der Digest des Videos, ich habe es jetzt nicht nochmal gesehen, aber du hast es ja heute erst gesehen, war, glaube ich, irgendwie so, naja, aber dieses Viertel, von dem er die ganze Zeit behauptet, dass er das fertig hat, hatte er eigentlich irgendwie schon fertig, als das letzte Buch veröffentlicht wurde.
Aha.
Und dass er immer sagt, er ist zu einem Viertel fertig, maskiert eigentlich die Tatsache, dass er da seit 3 Jahren gar nicht dran gearbeitet hat. Wo ich mir denke, ja. Also ich fand das halt so ein bisschen faszinierend, wie gesagt, weil ich keinerlei emotionales Attachment dazu habe, wann oder wann auch nicht dieses Buch erscheint.
Mhm.
Dass ich halt trotzdem dachte, ja, aber Fortschritt ist halt nicht immer so einfach zu messen. Ne, da waren wir ja eben. So Fortschritt lässt sich nicht immer darauf runterbrechen, wie viele Normseiten du jetzt runtergetippt hast,
mhm,
von irgendeinem Projekt. Und es war für mich auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen mit Schadenfreude, das wäre das falsche Wort, aber halt auch so ein bisschen so diese Erfahrung zu machen, okay, in dem Moment, wo halt wirklich eine signifikant große Anzahl von Leuten von dir erwartet, dass du das nächste Buch gefälligst irgendwie innerhalb von 3 Monaten raushauen sollst oder so.
Ja, vor allem
wird dein Leben offensichtlich sehr stressig.
Vor allem, während du noch 4 andere Bücher auch in der Zeit rausgebracht hast. Also es ist ja nicht so, als hätte er nichts gearbeitet in der Zeit.
Nee, es ist halt so ein bisschen die Frage, ne? Ich glaube, wir haben uns ja schon mal irgendwie so darüber unterhalten, dass es halt prinzipiell ein Nachteil des Panzertums sein kann, dass man halt nicht so genau vorhersagen kann, bis zu welchem Punkt man so und so viel der Geschichte halt irgendwie geschrieben haben will oder wird oder wie auch immer, weil man das selber ja noch nicht überblicken kann, wie lang die Geschichte jetzt wird oder was da noch alles passiert. Von daher ist es halt so, es ist so ein bisschen meine Verschwörungstheorie, dass die Frustration des Fandoms eher so ein bisschen aus dem Eindruck entsteht, dass er jahrelang einfach keinen Bock hatte, daran zu arbeiten. Oder vielleicht auch keine kreative Energie mehr hatte, daran zu arbeiten. Aha. Oder keine Ideen mehr hatte. Oder sich in eine Ecke geschrieben hat. Ne, weil George R. R. Martin halt zu den Leuten gehört, die halt meinen, nein, ich muss auf die Inspiration warten, sowas in der Art.
Aha.
Hat er zumindest früher schon mal behauptet, dass er halt irgendwie Monate und Monate einfach rumsitzt und darauf wartet, dass sich das Problem in seinem Kopf löst.
Aha.
Vielleicht sollten wir ihm unseren Podcast empfehlen. aber ja, dann kann ich mir das durchaus vorstellen, dass du dich halt in so einem 5000 Seiten umfassenden Riesenwerk, wenn du auch noch Panzer bist, irgendwann in so eine Ecke geschrieben hast, aus der du eventuell nicht mehr so einfach rauskommst. Oder wo dir zumindest erstmal so die kreative Idee fehlt,
aha,
wie du da jetzt wieder rauskommst. Weil du kannst ja auch an den Sachen, die du schon veröffentlicht hast,
nichts mehr ändern,
weil die schon veröffentlicht wurden.
Ja.
Was ich persönlich sowieso immer gruselig finde bei Leuten, die so riesige, ellenlange, weiterreichende Serien schreiben. Wo ich mir denke,
oh nein.
Also ich habe das jetzt einmal gemacht mit einer Fortsetzung, und musste ein Buch als real gegeben anerkennen, weil es das schon gab.
Aha.
Und das war schon, ich will nicht sagen, der Aspekt war nicht so schwierig, aber der war nicht so schwierig, weil ich in dem neuen Buch halt komplett andere Hauptcharaktere hatte und eine komplett andere Story quasi angefangen habe.
Aha.
Wenn ich mir jetzt denken würde, ich muss quasi meinen Akt 1 als unumstößlich gegeben annehmen,
aha,
und darauf dann Akt 2, 3, 4 und 5 aufbauen, ohne an Akt 1 jemals wieder irgendwas ändern zu dürfen.
Gott, das wäre...
Das wäre grauenvoll.
Das wäre der pure Horror. Ich meine, dann, wenn das so wäre, dann hätte ich Akt 2 und 3 so ändern müssen, dass Louis da auch ein Arschloch ist. Das wäre echt scheiße gewesen.
Ja, ne, und ich meine, das hatte ich ja irgendwie, glaube ich, letzte Workshop-Folge schon erzählt. Ich bin halt deswegen noch nicht so ganz sicher, ob selbst wenn ich jetzt mit der Alpha-Überarbeitung von den Zirkelchroniken Teil 1 halt irgendwie fertig bin, ich weiß nicht, ob es sich dann schon lohnt, das jetzt in die Beta zu geben. Eben aus dem Grund, dass ich halt, dass erst für in meinem Kopf halt Akt 1 einer größeren fortlaufenden Geschichte ist.
Ja.
Und ich nicht weiß, ob ich nicht erstmal irgendwie zumindest Band 2 und wenn nicht vielleicht sogar irgendwie Band 3 grob fertig haben sollte, zumindest halt irgendwie in Rohfassung in irgendeiner Form,
aha,
damit ich mir selber diese Geschichte schon mal erzählt habe, um zu wissen, ob ich nicht an Band 1 noch irgendwas ändern muss.
Mhm.
Also ob sich das, ne, ob ich nicht irgendwann in meinem Plot oder in meinem Worldbuilding oder in meinen Verschwörungen, die da irgendwie stattfinden, nicht irgendwann auf ein riesiges Logikproblem stoße, das dann dazu führen muss, dass ich den ersten Band nochmal komplett aber zumindest halt irgendwie, ne, so ein Detail oder so signifikant abändern muss.
Mhm.
Ob sich das dann überhaupt schon lohnt, das irgendwie Testlesern zu geben. Und jetzt stell dir mal vor, das wäre schon erschienen und hätte Millionen von Fans. Ich fände das grauenvoll.
Ja. Ja,
ich will jetzt nicht sagen, Millionen von Fans zu haben, ist grauenvoll, aber die Erwartungshaltung ist schon irgendwie so ein bisschen eine Bitch.
Ja, also ich muss ja sagen, als ich dieses Video geguckt habe, habe ich schon so auch so ein bisschen so, ich weiß nicht, ob du schon mal eine Panikattacke hattest, aber dann so die allerersten, hat schon dieses Video in mir so ein bisschen geweckt, weil das irgendwie...
Das tut mir leid.
Dieser, Ich meine, ich kenne das so gut, dass man schon mal festhängt. Ich hatte vorgehabt, meine Überarbeitung vom letztes Jahr im August, September, Oktober die Ecke fertig zu haben. Die komplette. Ich habe für Akt 1 ein halbes Jahr gebraucht und für Akt 2 ein halbes Jahr gebraucht. Ich hatte gedacht, dass ich 3 Monate dafür brauche maximal und das war schon locker und weit irgendwie geschätzt. Ne? Und habe dann bei Akt 1 dachte ich mir dann so, ja, okay, da musste ich ja jetzt auch sehr viel umarbeiten. Da werde ich mit Akt 2 bestimmt schneller fertig werden. Frag mich nicht, was ich bei Akt 2 so lange gebraucht habe. Aber das war halt auch irgendwie sehr viel mehr Arbeit, als ich gedacht habe. Ich war jetzt mit Akt 3 wesentlich schneller fertig, als ich gedacht habe. Also da hatte ich irgendwie die ersten, keine Ahnung, die ersten 50, 70, ich glaube die ersten 75 Seiten von Akt 3 habe ich in unglaublich schnell runtergerissen. Also das war der Hammer. Das hat irgendwie so... Bei Akt 1 und 2 war so mein, also bei Akt 1 war mein Durchschnitt pro Arbeitsrunde, also pro 4 Tage, die ich gearbeitet habe, oder pro einen Tag, den ich gearbeitet habe, ich weiß nicht mehr. Aber auf jeden Fall war das so um die 6,5 Seiten, die ich so am Tag geschafft habe zu bearbeiten. Und in Akt 2 waren das so 6,97, so in dem Dreh immer. Akt 3 habe ich die ersten 75 Seiten derart schnell runtergerissen, dass mein Durchschnitt auf 10 Seiten am Tag hochgeschnellt ist. Also das ist schon krass, aber es ist halt, ich weiß nie, wie lange was dauern wird. Ich kann das nie vorhersagen. Und mir vorzustellen, da zu sitzen und das sind Millionen Leute, die irgendwie darauf warten, dass ich ihnen sage, wie lange ich noch brauchen werde. Und dann zu sagen so, ja, also, ich weiß nicht, wenn es gut läuft, vielleicht ein halbes Jahr. Und dann das aber nicht einhalten zu können aus Gründen, vor allem auch, ich meine, er hat ja, es kam ja dann die Serie raus, das wurde ja in dem Video auch erwähnt, dass es möglich ist, dass er erstmal die abwarten wollte, bis die Serie vorbei ist, bis er weiterschreibt. Ich könnte mir das auch gut vorstellen, dass er während diese Serie läuft und rauskommt, dass er sich einfach nicht drauf konzentrieren konnte und dann irgendwie auch promoten musste, die Serie. Und er hat ja auch am Anfang an der Serie mitgearbeitet, glaube ich.
Ja,
also das waren halt alles Sachen, die er nebenher noch gemacht hat und dann 4 andere Bücher geschrieben und veröffentlicht. Ich weiß nicht, was die Leute von einem erwarten, dass man leisten kann als eine einzelne Person. Und
ich weiß nicht, ob das in dem speziellen Fall hat. Also ich meine, ja, Leistungsdruck und Erwartungshaltung und sowas ist mit Sicherheit auch schwierig, gerade für halt irgendwie, ne, in den kreativen Bereichen so Filme machen und Bücher schreiben und so, weil die Leute halt irgendwie immer denken, das kann man so über Nacht irgendwie. So, ich kann das, ne, so mach das, liefer mir doch bitte die Fortsetzung in derselben Zeit, wie ich den ersten Teil konsumiere.
Mhm.
So, nö, so läuft das nicht.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob es in diesem speziellen Fall allerdings auch so ein bisschen daran liegt, dass so ein bisschen die Offenheit fehlt, einfach zu sagen, ja, nee, läuft gerade nicht.
Mhm.
Habe ich gerade nicht den Kopf zu, weiß ich nicht. Ist, ne, wie gesagt, ich bin nicht so drin in diesem ganzen Diskurs. Ich habe halt nur aus diesem Video halt entnommen, dass halt irgendwie immer es hieß, ja, das ist zum Viertel fertig, es läuft super.
Mhm.
Und die Übersetzung, es ist zum Viertel fertig und alles läuft super, ist halt, das ist dasselbe Viertel, was ich vor 3 Jahren schon geschrieben hatte. Und seitdem habe ich keinerlei Fortschritte in diesem Projekt erzielt. Aber es läuft auf jeden Fall alles super. Und ich weiß nicht, ob das so eine Marketingstrategie ist. Ich weiß nicht, ob das seine persönliche Herangehensweise ist, wenn ihn jemand fragt, weil er da keinen Bock drauf hat.
Naja, ich meine...
Ist ja alles legitim. Kann ja sein.
Vielleicht läuft
aber
mit dem Plan...
Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht einfach so ein... Ne, dass vielleicht halt auch einfach so ein... So Leute, die das nicht hinterfragen und die diesen kreativen Prozess nicht kennen, dann sich einfach denken, ja, aber wenn doch alles super läuft...
Warum geht's dann
nicht
schneller?
Dann läuft ja scheinbar alles super. Warum läuft's dann nicht, wenn doch alles super läuft?
Ja.
Also ich hoffe, man versteht irgendwie.
Ja.
Es soll kein Vorwurf sein. Ich mache niemandem einen Vorwurf daraus, wenn er sich öffentlich nicht zu seinem, ne, wenn er sich öffentlich nicht zu seinem Arbeitsprozess äußern will oder zu seinem Stresslevel oder zu seinen, weiß ich nicht, wie auch immer gearteten Stolpersteinen. Dass wir das hier machen regelmäßig, ist halt so unsere Entscheidung.
Und,
ne, das dürfen andere Leute komplett anders entscheiden. Ich könnte mir nur vorstellen, das ist so das Einzige, was ich noch kurz beitragen wollte, dass es vielleicht dazu beiträgt, gerade bei Leuten, die das halt nicht weiter hinterfragen, sondern die tatsächlich auch glauben, wenn du ihnen sagst, ne, wenn sie dich fragen, wie geht's dir, und du sagst, ja, danke, gut, dass die dann denken, ja, es ist alles gut.
Aha.
Und nicht darüber nachdenken, dass du das vielleicht immer sagst, wenn man dich fragt. Weil du davon ausgehst, dass das Gegenüber vielleicht die ehrliche Antwort auch gar nicht hören will.
Ja.
Ne?
So. Ja. Aber es war jedenfalls...
So ein bisschen. Aber ich muss schon sagen, sorry, den einen Punkt muss ich noch kurz... Bei, also, ne, so diese Erwartungshaltung von Leuten, die unbedingt darauf warten, dass der nächste Buch rauskommt, ist ja tatsächlich für mich auch so ein lustiges Phänomen. Ne? Da haben wir schon mal drüber gesprochen.
Mhm.
Das Schlimmste, was dir als schreibende Menschen passieren kann, ist, dass niemand dein Buch liest. Und das Zweitschlimmste ist, dass Leute dein Buch lesen.
Ja.
Das ist halt immer so, das ist so für mich das Game of Thrones Syndrom, dass ich mir immer denke, bei jedem einzelnen Buch, das ich bisher geschrieben habe, habe ich an irgendeinem Punkt gedacht, hoffentlich wird das jetzt nicht das Buch, von dem alle wollen, dass ich jetzt nur noch solche Bücher schreibe. Das habe ich mir bei jedem einzelnen Buch gedacht. Bei der Versammlung war es am schlimmsten.
Aha.
Weil ich schon, als ich die Versammlung geschrieben habe, schon wusste, dass ich wahrscheinlich nie wieder so ein Buch schreiben will.
Aha.
Nicht, weil ich die Geschichte hasse oder so, sondern einfach nur, weil ich festgestellt habe, so, ja, ne, so Krimi ist jetzt halt auch nicht so mein Ding. Aber ich habe nicht, ne, ich habe tatsächlich an irgendeinem Punkt habe ich mir gedacht, so, boah, stell dir mal vor, das ist jetzt das Buch, was die Leute alle so geil finden, dass sie den nächsten Teil haben wollen. Das wäre ja schrecklich.
Ja.
Ist dann zum Glück nicht passiert. Alle anderen waren auch der Meinung, ich sollte keine Krimis mehr schreiben, war also nicht so schlimm. Aber ne, trotzdem habe ich mir das bei jedem einzelnen Buch bisher gedacht. Weil bei jedem einzelnen Buch, das ich bisher geschrieben habe, ich mir auch gedacht habe, das nächste Mal will ich aber was ganz anderes machen.
Mhm.
Also nochmal sowas hätte ich jetzt eher so keinen Bock drauf. Ja, und dann stelle ich mir sowas wie so ein Bestseller werden und dann erwarten Millionen von Leuten, dass du jetzt das nächste Buch schreibst, das genauso ist wie das davor, das genauso ist wie das davor, das genauso ist wie das davor, nur besser.
Aha.
Wer meine persönliche Vorstellung der Vorhölle, aber...
Naja, ich meine, da muss man dann halt gleich Erwartungsmanagement machen und wenn dann gefragt wird, so, ja, woran arbeitest du jetzt? Was ganz anderes. Und das sofort
ja,
und sofort.
Ich meine, das wird ja auch nicht gerne gesehen. Ne? Deswegen ist es ja auch bei Publikumsverlagen nicht so gerne gesehen, wenn man in mehreren Genres, also bei einigen zumindest, kann man alles nicht so verallgemeinern. Aber ne, es ist dann halt, ist es schon, wenn du halt Romance machst, dann ist es schon besser, wenn du danach auch immer nur noch Romance machst, wo ich mir denke, oh Mann, das wäre meine schlimmste Strafe. Aber gut.
Naja, das ist halt der Marketingstandpunkt, ne?
Ja,
weil
ja.
Du, okay, du hast eine Zielgruppe, für die du funktionierst, dann funktionier mal bitte weiter für diese Zielgruppe.
Also. Ja, oder leg dir irgendwie 93 Pseudonyme zu, was ich auch anstrengend finde.
Ja. Ja.
Anyway.
Ich habe auf jeden Fall, ne, es gibt das Fremdschämen und ich hatte da den Fremdstress, während ich dieses Video mir angeguckt hatte.
Das war überhaupt nicht meine Absicht. Das ist schon okay.
Es war auch irgendwie lehrreich, weil ich meine, ich weiß schon, dass ich mit Erwartungsdruck nicht klarkomme und irgendwie so die Überlegung, dass der gute Herr Martin vielleicht einfach keinen Bock mehr auf diese endlos lange Geschichte habe. Und wenn ich auf was keinen Bock habe, dann dann kann ich das nicht machen. Ich kann das nicht machen. Ich werde depressiv, wenn ich versuche, was zu machen, auf das ich keinen Bock habe. Ich kann mich nicht zwingen. Das funktioniert nicht. Mein Gehirn macht da einfach nicht mit. Das heißt, die Vorstellung, irgendwie da zu sitzen und keine Ahnung, was er irgendwie für Verträge unterschrieben hat für weitere Bücher oder so, die ihm dann irgendwie im Nacken sitzen, das ist die totale, also das ist nicht mehr nur die Vorhölle, das ist schon irgendwie so deutlich mehrere Schritte durch die Tür durch. Da, gar nicht.
Ja, wobei, wie gesagt, ne, auch da so ein, ich glaube, also spätestens, allerspätestens, wenn du halt auf dem Prestige-Level eines George R. Martins angekommen bist, würde ich mich fragen, und ich glaube, darüber haben wir in irgendeiner Podcast-Folge schon mal gesprochen. Okay. Mir fällt nur zum Verrecken nicht ein, welches war. Vielleicht war es die Fanfiction-Folge.
Okay.
Dass man sich halt fragt, so vielleicht würde auch da so ein gewisses Maß an Selbstreflexion oder Selbsterkenntnis, Selbsteingeständnis, keine Ahnung, ich weiß nicht, woran es bei ihm hakt, ich bin nicht sein Psychiater, so helfen, und dann kann man so vielleicht irgendwie so ein James Patterson-Ding machen und halt einfach sagen, so hier, ich habe hier die groben Notizen für die Plotlines für die letzten zwei Bücher, ich habe aber überhaupt keinen Bock mehr, die zu machen. Machen wir mal einen Fanfiction-Contest und der Mensch mit dem Schreibstil, der meinem am nächsten ist, kriegt dann von mir irgendwie den Auftrag, diese Bücher für mich zu draften.
Ja.
Ich überarbeite die dann nur noch.
Ja.
Oder so. Das würde ich an dieser Stelle machen.
Mhm.
Weil ich kann irgendwo verstehen, dass es halt irgendwie den Wunsch gibt von LeserInnen, die halt dieses erste Buch gelesen haben, von einer fortlaufenden Geschichte, dass sie davon auch das letzte Buch lesen wollen.
Mhm.
Das kann ich nachvollziehen irgendwo. So. Ich finde, man muss das nicht so toxisch und archisch irgendwie raushauen und daraus nicht so viele irgendwie furchtbar beleidigende Anspruchshaltungen irgendwie ableiten. Weil das ist ja eine andere, das prinzipielle Bedürfnis kann ich nachvollziehen. Nur halt irgendwie, wie es geäußert wird, ist teilweise irgendwie ziemlich rude. Aber
ja.
Ne, das wäre so, weil ich kann das auch nicht. Ich kann, also, ne, ja, gut, in meinem Brotjob muss ich auch schon mal Sachen machen, auf die ich keinen Bock habe. Aber das ist halt irgendwie so. Das ist nicht meine kreative Arbeit. In meiner kreativen Arbeit, ich kann mich nicht zwingen, Dinge zu tun, für die ich keine Ideen habe, für die ich keine Motivation habe, für die ich keinen Elan habe. Wie gesagt, deswegen halt keine Fortsetzung von der Versammlung, weil nö. Selbst wenn mich 1 Million Leute danach fragen würden, müsste ich leider sagen, nö, habe ich keinen Plot zu, habe ich keine Idee zu. Frag mich in 10 Jahren nochmal, da kann sich das auch wieder geändert haben, aber jetzt jedenfalls nicht.
Mhm.
Und das wäre so meine Überlegung, weil ne, er ist halt nicht der unbekannte Debütautor, der halt keinerlei Raum hat, mit irgendwelchen Verlagen irgendwie zu diskutieren.
Mhm.
Von daher, also das wäre meine Herangehensweise. So, wenn du schon Millionen von Fans hast, die wahrscheinlich Milliarden an Fanfictions von deinem Scheiß machen, könnte ich mir vorstellen, ohne das jetzt recherchiert zu haben, such dir einen aus, der gut schreiben kann und mach das zusammen. Du hast dann auch noch, im Zweifelsfall hast du dann auch noch irgendwie ein bisschen was Gutes getan und hast mit deinem berühmten Namen halt einem unbekannten Schreiberling irgendwie so ein Step-up gegeben oder so. Ich meine, bei Wheel of Time haben sie es ja nachher auch so machen müssen. Ich meine, gut, da ist der Autor halt einfach gestorben. Das ist jetzt halt so ein bisschen die beste Ausrede, die man haben kann, um seine Serie nicht zu beenden. Aber die letzten Bücher gibt es ja trotzdem noch.
Ja.
Dann haben sie halt jemand anderen gefragt.
Brandon Sanderson.
So. Ja, stimmt, der war das. Ich erinnerte mich gerade nicht mehr. Ich wusste, aber es war jemand, den man kennt.
Ja.
Und das ist ja auch mehr oder weniger verlegte Fanfiction. Aber warum denn auch nicht? Ne, was spricht denn dagegen?
Ja.
Lass es jemanden machen, der da total Bock drauf hat und arbeite mit dem zusammen und mach vielleicht noch irgendwie so ein kleines Mentoring daraus. Also auf sowas könnte ich mich durchaus einlassen. Auch. An sowas hätte ich dann wahrscheinlich auch wieder Spaß. Aber wie gesagt, ich bin halt nicht er. Von daher weiß ich nicht, wie er tickt, wie er das machen will, ob er das machen will.
Aha.
Aber das wäre so meine Idee. Das wollte ich noch kurz irgendwie einwerfen.
Ja.
Weil ich, ne, wie gesagt, mich das heute, bis heute wundert, warum das noch niemand vorgeschlagen hat.
Naja, ich meine, vielleicht sind manche Leute auch einfach ein bisschen zu kontrollfreakig, aber.
Ja, das ist durchaus möglich, aber ich bin auch ein Kontrollfreak, aber also bevor ich mich irgendwie stressen lasse, irgendwas zu machen, auf das ich keinen Bock mehr hätte.
Ja.
Also, Nee, so weit ging es jetzt bei mir nicht.
Okay.
Soll ich mal erzählen, was wir in der nächsten Folge machen?
Noch,
weil wir quatschen jetzt schon
noch
so
ganz
lange.
Ich wollte noch ganz kurz
ja?
zum Abschluss ein kleines Gadget vorstellen, weil das hier gerade bei mir vor, also Gadget ist übertrieben, aber weil das gerade bei mir auf dem Schreibtisch rumliegt. Ich habe natürlich auf die letzten 50 Seiten ist mir das irgendwie aufgefallen, dass das vielleicht eine geile Idee wäre, aber ich habe ja mein Buch auf Papier ausgedruckt und dann drüber gelesen und Korrekturen und Änderungen irgendwie mit buntem Stift zwischen die Zeilen und an den Rand geschrieben und so und mich dann hingesetzt und diesen Text vor mir auf den Tisch gelegt und dann diese Änderungen abgeschrieben. Und das war natürlich ein Problem, weil ja, man kann hingehen und jede einzelne Änderung, die man übernommen hat, durchstreichen. Das ist aber zeitaufwendig, weil dann muss man die Hände von der Tastatur nehmen und einen Stift nehmen und das durchstreichen und das ist nichts und das unterbricht den Arbeitsfluss. Wenn man dann aber irgendwie das versucht, ohne durchstreichen zu machen, dann übersieht man immer wieder mal ein paar Dinge. Also das waren jetzt nicht so mega viele, aber es war immer mal wieder, dass ich halt mir meinen zweiten Ausdruck gemacht habe und drüber gelesen habe und mir gedacht habe, so, das habe ich doch beim letzten Mal schon angestrichen, da habe ich doch schon Änderungen machen wollen. Warum ist denn das nicht drin? Ja, weil ich es übersehen habe. Und dann bin ich auf die glorreiche Idee gekommen, habe ich einen Kuli irgendwie so hingelegt an die Zeile, wo ich dran war, aber das hat halt irgendwie auch nicht so wirklich funktioniert, weil so, den muss man dann halt so ein bisschen, dass man drüber lesen kann und dann habe ich mir drüber gelegt und dann hat es doch nicht so funktioniert und jetzt habe ich mir aus halbtransparenter Plaste, die ich noch rumliegen hatte, habe ich mir ein Rechteck aufgeschnitten, das in etwa so breit ist, ein bisschen schmaler als so der Text halt und dass ich da halt hinlegen kann. Und das hat den Vorteil, dass ich sehe die Zeile, an der ich dran bin. Ich sehe durch diese halbtransparente Plaste, was danach kommt und sehe, ah, okay, das ist jetzt ein längerer Abschnitt, bei dem mehrere Dinge kommen. Da kann ich dann jetzt bis zum Ende dieses Abschnitts gehen. So, und das ist so hilfreich. Einfach so ein Stück Plast und ich habe dann mit Edding außenrum schwarz gemalt, damit ich die Begrenzung von diesem Plastestreifen besser sehe. Und das hat so geholfen. Der hat auch, das war ein Teil von so einem Schiebeordner, weißt du, wo du so Deckel und Rückseite hast und dann so ein Tab und da kannst du so ein Plastikding drüber schieben, um das zusammenzuhalten. Und ich habe das jetzt so geschnitten, dass da halt jetzt so ein Nippel hochsteht, an dem ich das halt total bequem anfassen und rumschieben kann. Der wäre nicht nötig, aber ich habe ihn und es fühlt sich irgendwie fancy an. Und das, ja, dieses kleine improvisierte Gadget, ich wünschte mir, ich wäre früher auf die Idee gekommen, weil das auch irgendwie anstrengend ist, wenn du so eine wirklich anspruchsvolle Seite hast, auf der irgendwie am Ende, weiß ich nicht, praktisch jeder Satz irgendwie eine Anmerkung hat und da irgendwie dran zu bleiben und zu sehen, okay, wo war ich, was kommt als nächstes, ist in dem Satz noch was drin und so, das raubt ja auch dann noch Energie, die irgendwie halt dann nicht zum Arbeiten selber fehlt und wenn man dann irgendwie gucken muss, okay, wo war ich jetzt und dann muss ich die Seite nochmal von oben überfliegen und dann die Stelle finden, an der ich dran war und so und wenn du diesen Blöppel da hast, dieses Stück Plastik da liegen hast, dann ist das keine Arbeit, weil du hast dieses Stück Plastik da liegen, das dir sagt, wo du bist und wo du warst und es ist großartig. Kann ich echt nur empfehlen, wenn jemand auf Papier überarbeitet, nehmt euch ein bisschen halbtransparente Plaste und schneidet ein Rechteck draus und malt mit Edding einen schwarzen Rand rum, damit ihr die Begrenzung sieht und es hilft super. Genau.
Naja, siehst du mal, haben wir sogar noch ein bisschen DIY am Ende gemacht.
Genau, ja, ja.
Basteltipps mit Tine, könnten wir auch einen Podcast draus machen.
Ich meine, ich kann auch mal von meinem selbst gebastelten Notizbuch erzählen und von meinem selbst gebastelten Klemmbrett, weil ich bin selbst self-sufficient und frugal und geizig und Das geht alles.
Ja, schreib mal für den nächsten Workshop auf jeden Fall auf. Können wir jetzt zu so einem Feature erklären.
Okay, das mache ich doch dann mal.
Juhu. Gut, dann erzähle ich so lange mal, was wir in der nächsten Folge machen.
Aha.
In der nächsten Folge machen wir Erzählperspektiven für Fortgeschrittene. Da können wir dann also auch nochmal über meinen Erzählerdrang in der Ich-Perspektive sprechen und warum das irgendwie manchmal nicht so gut ist. Und prinzipiell einfach nochmal so ein bisschen, also wir haben schon eine erste Hilfekastenfolge zu Erzählperspektiven.
Aha.
Aber wollten diese Folge einfach nochmal so ein bisschen updaten, weil wir inzwischen halt auch viele neue Erfahrungen gemacht haben und viele neue Dinge ausprobiert und einfach so ein bisschen abgedatetes Wissen
genau. Weitergeben,
anstatt nur so ein paar Basics.
Tiefer,
so,
das geht das. Tiefer und drüber das nachgedacht auch. Und so. Genau. Aber ich glaube, ich höre mir die Folge vorher einfach nochmal an. Weil da sind bestimmt auch ein paar Sachen, die ich über die Zeit wieder vergessen habe und die ich dann nochmal erwähnen möchte oder nochmal drüber nachdenken möchte oder so.
Ja gut, ich meine, die Folge ist auch relativ lange schon her.
Ja.
Also ich glaube, selbst wenn man die damals gehört haben sollte, könnte man wahrscheinlich den einfachen Auffrischerkursus trotzdem nochmal gebrauchen. Also ich bin davon überzeugt, wir werden interessante und relevante Dinge zusammentragen, wie das immer so ist.
Bestimmt. So ist das.
In diesem Sinne.
Bis denn.
Bis dahin.
Ciao, ciao.